Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Folge 44 des Gadgetfunk. Herzlich willkommen da draußen und ihr ahnt schon, heute ist eine ganz besondere Folge, weil nämlich 2 mal 3 ist 6. Und wenn man die 44 durch 2 teilt, dann hat man 22. Und wenn man das dann mal 3 nimmt, dann sind wir bei 66. Und in Summe gibt das 3 mal die 6. Bisschen doof, dass wir heute nur zu 5 sind, aber lasst uns einfach reinspringen. Herzlich willkommen, Heiko.
Hallo, Carsten.
Willkommen.
Hallihallo, ihr Lieben.
Und der Marian ist auch an Bord.
Ja, Namen, Mr. 6666.
The Number of the Beast. Und zum zweiten Mal und endlich mal wieder dabei, der Lukas. Servus.
Grüßt euch. Servus da draußen. Guten Abend.
Ja, das war jetzt der unvorhergesehene Anfang. Machen wir weiter mit Verschwörungstheorien oder reden wir über wichtige Dinge?
Lass uns bei den lustigen Themen bleiben und wir verschwören uns ein bisschen.
Weil ich habe auch meinen Aluhut vergessen. Ich habe den nicht dabei.
Oh. Wir können uns jetzt alle gegen Marian verschwören. Oder ihr verschwört euch gegen mich. Das wäre auch mal, lieber mal was Neues.
Das würde ich niemals tun. Das würden wir doch nicht machen.
Das ist jetzt dann wieder die Zeit für das Jeopardy-Einspiel-Element nachher beim Schneiden, Heiko.
Ding, 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 ding. Okay, und ich nehme Verschwörungstheorien für 500.
1000.
Wer hatte in dieser Woche den größten Aluhut?
Ich würde mal sagen Attila Hildekamp, Hildebrecht, Hilde Arsch.
Jetzt ist ungeschlagen, ey, ungeschlagen.
Das ist auf jeden Fall der Gewinner der Woche.
Zum Thema Aluhut. Ich hab die Tage auf YouTube, bin ein bisschen Langeweile, habe ich so einen Engländer gesehen, der Videos macht aus Ausschnitten von so Verschwörungstheoretiker-Videos und dann die wissenschaftlichen Grundlagen dazu erklärt. So genial, weil diese Flacherdler-Theorie-Leute, die sind ja sowas von Banane und widersprechen sich selbst in 2 Sätzen 3-mal. Das ist ich habe fast unterm Tisch gelegen und gelacht bei dieser Nummer. Also das ist echt großartig.
Hast du einen Namen von dem Channel?
Conspiracy Cats.
Hm. Sehr ansprechend.
Cats mit Z am Ende.
Ja. Oh, mal was ganz Extraordinäres.
So habe ich 2002 meinen MP3-Ordner genannt. MP3s mit Z. Das war vor 18 Jahren oder so total in.
Gangster. Richtig Gangster.
So, ist das schon alles von euch zum Thema Aluhutträger? Ich dachte, da kommt jetzt was.
Also ich habe meine 6 Fackeln schon abgebrannt.
Alright. Ja, okay, dann ist es vielleicht auch eine gute Chance, nicht weiter drüber zu reden, denn das Beste ist schon durch. Ja, und der gute Attila, der hat auch was abgebrannt, beziehungsweise haben seine Verlage ja seine Bücher quasi abgebrannt. Oder der
Buch. Die Reichskristall, Attilas Kristall.
Oh, das war Attilas Bücherverbrennung, glaube ich, zwischendurch. Und weil es mit den Büchern ja nicht genug war, hat er erst seinen YouTube-Channel verloren und Instagram ist auch Geschichte für ihn jetzt. Seit vorgestern, glaube ich. Ja, ich würde mal sagen, einfach die Ehre genommen, zu Recht. Boing. Danke, Instagram.
Braucht man das noch, wenn man einen Telegram-Channel mit 100.000 Followern hat? Wobei, kann mir das einer erklären? Also diese Telegram-Verschwörungsgeschichten, die gehen mir eh nicht so ein. Also ja, so ein Facebook-Gruppen, YouTube,
ja, aber auf Telegram kannst du dich halt recht ungestört, ne? Das heißt, also da ist nicht irgendeiner, der dann deinen Channel löscht oder so, ne?
Wie, ja, geschlossene Gruppen, nicht, aber
gestern geht ja auch so ein bisschen in den Sternen, muss ich sagen. Also da gibt's auch gespaltene Meinungen, was Telegram mittlerweile angeht. Viele aus meinem Bekanntenkreis sagen, ja, Telegram ist auch nicht mehr so safe, was das angeht. Viele schwören mittlerweile auf Signal. Telegram ist, glaube ich, ja, schwierig mittlerweile schon geworden.
Also, ich kann immer noch für illegale Geschäfte ausschließlich die Schweizer empfehlen.
Threema. Ja.
Genau.
Ja.
Oder?
Das. Wobei, Lukas, ich weiß jetzt gar nicht, was du gesagt hast, ist vielleicht eher allgemeingültig, dass Telegram so ein bisschen in der Reputation nachlässt und Signal oder Signal auf dem Start ist. Ich rede jetzt hier von diesen Geheimbundgruppen, die sich da auf Telegram zusammentun. Und ich habe nie ganz kapiert, warum jetzt gerade Telegram, warum das so eine super dupi Plattform ist.
Nee, aber
jetzt
ja, ich glaube, Telegram war halt nach. Jetzt,
ne? Sorry, Entschuldigung, Lukas.
Alles gut. Ich glaube, Telegram war halt so nach WhatsApp so der einzige erste nutzbare Messenger, wo du halt marketingtechnisch dachtest, okay, ja, es ist safe, WhatsApp gehört zu Facebook, ist alles so unsicher, wird alles abgehört und. Ich glaube, da hat Telegram einfach, ja, diese Chance genutzt und hat danach dementsprechend einen schönen Messenger, der vergleichbar zu WhatsApp ist, rausgebracht und hat somit am Anfang auf jeden Fall viel, viel Vertrauen den Nutzern schenken können. Ja, ich hab WhatsApp drauf, ich habe Telegram drauf, ich habe Signal drauf und weiß mittlerweile auch nicht, okay, wo befinde ich mich denn momentan, was ist jetzt safe, was ist nicht safe. Also ganz schwierig. Ich glaube auch gerade für die User da draußen, da herrscht ein bisschen Unwissenheit. Niemand weiß so recht, was er nutzen soll, was sicher ist und was nicht.
Ja, aber die tatsächliche Sicherheit im Sinne von abgehört werden oder meine Daten an Facebook weiterleiten, ist ja nur ein Teil. Wahrscheinlich ist hier auch ausschlaggebend die Größe der Gruppen, die du anlegen kannst. Ich glaube, bei WhatsApp sind wir da auf 200 noch ein paar beschränkt.
256.
Ah, die gute 256.
Ja, ne, Evergreen, diese Zahl.
Bei Telegram scheint es relativ offen zu sein.
Bis
aber wenn 10, ich das richtig habe,
ist es auf jeden Fall eine gigantisch große Zahl, die da möglich ist.
Aber jeder geht da mit seiner Klar-Telefonnummer rein dann, oder?
Ja.
Ja.
Ist zwar auch eine End-to-End-Verschlüsselung.
Das wäre halt was ich jetzt unknorke fände.
Ja, auf jeden Fall, wenn ich mich als Verschwörungstheoretiker outen möchte, dann ist das uncool, ja.
Ja, nicht nur für die. Ich meine, Telegram hat sich ja durchgesetzt, nicht nur in Deutschland, sondern das war ja ein globales Ding auch, bei vielen auch Journalisten, NGOs und all die Menschen, die vielleicht nicht von einem totalitären Staat verfolgt werden wollen oder würden, wenn sie es vielleicht woanders kommunizieren. Also hat da Telegram seine Reputation gefunden und gilt vermeintlich als safe für Dinge, die nicht abgehört werden sollen. Jetzt hat aber diese ganze Verschwörungstheorie-Geschichte natürlich auch sämtliche Geheimdienste, vor allem also für Deutschland auch den BND auf den Plan gerufen, sodass darüber nachgedacht wird, Telegram da ein bisschen mehr unter die Lupe zu nehmen, um diesen, in Anführungszeichen, rechtsfreien Raum, der da herrscht, dann doch ein bisschen zu kontrollieren und das einzudämmen. Das wird mit Sicherheit noch spannend werden, was da passiert. Aber von der, ich sag mal, Vermarktungssicht her, um zu dem Attila, Captain H. zurückzukommen, der wird Telegram nicht monetarisieren können auf die Art und Weise, wie er sonst seinen Influencer-Tum zu Geld machen konnte, ja.
Und wie mache ich das, wenn ich jetzt hier eine Verschwörung starten möchte über Telegram? Weil es hat ja dann jeder meine Handynummer am Ende vom Tag. Oder gehe ich da mit meinem Zweithandy?
Ja, genau, so kaufst du eine Prepaid-Karte und machst das am Start. Und den Link zur Gruppe, den teilst du ja per Weblink. Der ist ja nicht per Telefonnummer, der ist ja per Weblink. Aber was der Heiko gerade sagte mit dem BND und so, das bringt mich gerade hier direkt auf das Thema von heute, das Urteil von heute vom Bundesverfassungsgericht, falls jemand mitbekommen hat, ne, am heutigen Dienstag, wo wir gerade aufzeichnen. Hat das Bundesverfassungsgericht das Fernmeldegeheimnis international gestärkt und dem BND eine kleine Schelle verpasst. Was ich witzig fand in diesem Zusammenhang war die Aussage eines Ex-Geheimdienstlers, der meinte, dass wiederum dieses ganze Verfahren doch eine Verschwörung ist, nämlich initiiert von NSA und CIA, die das ganze Verfahren nur angeleiert hat, um den BND international zu schwächen als Geheimdienst. Das schließt hier einen schönen Bogen für den Einstieg.
Ist das notwendig überhaupt? Ist der BND so stark, dass man den noch schwächen muss?
Tatsächlich hat der BND eine recht hohe Reputation, gerade was die Auslandsaufklärung angeht, gerade in Verbindung mit dem Irakkrieg und so weiter.
Ja, bitte? Also können wir eine Sondersendung draus machen eigentlich. Reden wir nachher drüber. Lass ich einfach mal so stehen. Ja, BRD kann
für
was.
Für wen ist denn das BND denn überhaupt zuständig? Gilt es nur im deutschen Raum oder ist es
Nein, also eben genau nicht für Deutschland, für den deutschen Raum, sondern fürs Ausland. Es geht um die Auslandsaufklärung und das Bespitzeln des Auslandsverkehrs, des Auslandsdatenverkehrs.
Das heißt, was geht aus dem deutschen Raum raus ins Ausland, oder?
Nee. Ja, das ist Teil der ganzen Geschichte, ja.
Ja, aber nur wenn nur ausländische Mitbürger beteiligt sind. In dem Moment, sobald ein deutscher Bürger beteiligt ist, ist das Ganze nicht mehr im Sinne des BND und dann fällt das weg.
Na, im Sinne des BND ist das schon, aber nicht im Sinne der Verfassung und des Grundgesetzes.
Ja, aber das war auch vorher schon. Also wenn ein deutscher Bürger an der Kommunikation beteiligt wurde, war die komplette Kommunikation quasi nicht speicherbar für den BND und nicht
auf dem Papier
verwertbar.
Ah, okay.
Ja.
Aber sie lassen sich selbst zu Verschwörungstheoretikern werden, ja.
Genau, richtig. Ne? Man muss
mit Verschwörung nur bedingt zu tun. Der große Clou in der Geschichte liegt ja auch an der Koalition, der das Gesetz kürzlich nachgeschärft hat und jetzt hart zurückgerudert wird, so muss man sagen.
Ja, aber da fällt mir ein, es gibt auch noch andere Themen, bei denen die Regierung oder diverse Politiker hart zurückrudern. Wir hatten ja vor ein paar Tagen auch oder ein paar Tagen Grenzen verschwimmen über die den neuen Bußgeldstrafkatalog im Verkehr gesprochen. Ja. Ja? Und ich sag nur, Andi Scheurer, bester Mann, der gar nichts kann. Ja?
Also das fand ich, also als ich das gelesen hatte, ja, nee, die Strafen sind zu hart, da dachte ich mir auch so, Alter, hast du den Knall eigentlich nicht gehört? Ja,
es reicht, wenn wir es einfach ein bisschen teurer machen.
Achso, und rückblickend auch, das war ja auch der Tag, wo ich gepritzt wurde, 6 km/h zu schnell in der 30er-Zone, 30 Euro jetzt.
Ja, das ist doch verkraftbar, oder?
Ja, aber für 6 km/h, Digga.
Ja.
30 Euro,
wow. Sei mal froh, dass du nicht in der Schweiz wohnst. Stell dir mal vor, das wäre dir in der Schweiz passiert.
Ja.
Wird direkt dein Haus gefändet, wenn du
Ich habe schon überlegt, ob ich einfach dem Ordnungsamt 60 Euro überweise mit dem Vermerk, das nächste Mal ist frei.
Aber okay, wenn dein Amt Humor besitzt, überweisen sie dir 30 Euro zurück mit einem Kommentar dabei. Nee, Herr Mempel, so einfach kommen wir uns nicht davon.
Ja. Und das mit Bearbeitungsgebühren von 45 Euro, Herr Mempel.
Hier ist Ihr Verrechnungscheck, Dankeschön. Sehr geil.
Leider. Ich glaube, mittlerweile kannst du von deinem Girokonto ein monatliches Budget direkt ans Ordnungsamt überweisen mit der Bitte um Guthaben und dass die das direkt davon dann einfach immer abziehen sollen.
Ja,
dann hast du monatliche Fixkosten, hast ein Ordnungsamt on demand und dann läuft die Sache.
Die sind so flexibel. Das nächste Mal, wenn mich dann so ein Wachmeister anhält, dann sag ich, kann ich auch mit PayPal bezahlen oder Apple Pay? Habt ihr Apple Pay?
Ich habe nur einen PaySafeCard-Gutschein dabei, sorry. Ja,
okay. Nur WeChat Pay.
Aber Apple Pay könnte tatsächlich demnächst funktionieren bei der Polizei, weil die ja tatsächlich im Gespräch ist, dass sie nicht bloß EC-Karten akzeptieren sollen, sondern auch Master- und Visa-Card demnächst.
Oh, okay. Haben sie die 2% Transaktionsgebühr eingepreist im Gegensatz zur deutschen Gastronomie?
Deswegen die Erhöhung hier der ganzen Sache.
Okay, dann hätten wir das auch nochmal
beleuchtet. Ihr glaubt es nicht, ich hatte schon mal ein kleines Bußgeld im österreichischen Land, mitten auf dem Berg. Und der Polizist hat sein Gerät rausgeholt und ich konnte tatsächlich per Apple Pay schon zahlen. Also in Österreich sind sie da anscheinend schon ein bisschen weiter.
Ja, im kompletten europäischen Ausland sind sie da schon so weit, dass du überall mit Kreditkarte zahlen kannst. Das geht nur in Deutschland noch nicht. In Deutschland sind wir EC-Kartenland, wir sind das Land der Girocard, das Land der Sparkassen und Volksbanken.
Achtung, ja. Recycelte Content-Warnung.
Das hat man doch alles schon mal. Meter auf
welche Folgenummer war das?
Ich weiß es nicht mehr, aber wir hatten das, glaube ich, ausgiebig besprochen.
Das war ein langes Thema. Ja.
44 minus 6 oder
Bernd war dabei. Eight Mile da Day. War der das Bernd, war mit Bernd mit dabei.
Ja, dann genau. War es die 39, glaube ich.
Mhm. Ja, richtig.
44 minus 5 und wir sind heute zu fünft. Leute, oh. Merkt ihr was?
Diese 5 ist trümpft, aber da
das fehlt fast kann, noch ein Sechster. Das kann auf gar keinen Fall ein Zufall
ich
sein.
Ich wickel mich jetzt mit verbleitem Zinn ein und ziehe mir mein Aluhut an.
Wobei, ja. Ich habe ja gelernt,
soll ich dir noch eine Kilo-Rolle vorbeibringen?
Marian, du bist doch technisch ganz, ganz affin. Wenn ich mein Mikro mit Alu einwickel, dann hilft es doch gegen Fremdbeschallung und schlechtes Karma von Reptiloiden oder so.
Ja, du solltest allerdings vorne so ein ganz kleines Loch freilassen für deine eigenen positiven Schwingungen, die du dem Mikrofon vermitteln möchtest.
Für meine positive Schwingung.
Ja, ich mach das anders.
Das Loch darf so groß nur sein, dass meine eine positive Schwingung da durchpasst.
Und du musst gut zielen. Gut zielen.
Da sind wir wieder bei dem Thema Mikrofondisziplin. So, daher kommt das.
Ich habe ein Makramee aufgehängt, das dürfte alle bösen Geister und Chakren.
Und nochmal.
Makramee.
Elkan,
ja.
Respekt. Makramee habe ich, glaube ich, das letzte Mal aus dem Mund meiner Oma gehört. Das ist mit Knotenkugeln und sowas, oder?
Das ist wieder im Kommen.
Echt? Dachtest du, dass da was vor dem Teppich hängt, oder?
Ja, okay. Ein bisschen sieht so aus auf jeden Fall. Aber das ist jetzt total im Kommen. Auf Instagram und so weiter, da gehen diese Makramee-Shops, die kommen wie Pilze aus dem Boden geschossen.
Auf Instagram?
Instagram.
Die Makramees. Das sind auch, glaube ich, heute 6 neue Shops eröffnet worden.
Swipe up for more Makramee.
Jetzt muss ich das echt nachgoogeln. Schreibt man das so, wie man das
mit
spricht?
Mit Doppel-E am Ende.
Ich offenbar mag.
Wer Carsten sucht, Corona würde ich sagen,
Makramee-Garn.
Wenn ihr euch ein Wunschmuster wünscht für ein Makramee-Gebilde, schreibt eine Mail an
info@gadget.de
oder belkan@gadget.de. Er wird euch das handkürbeln.
Ach, jetzt sehe ich das. Das sind diese, okay.
Ja. Ich sehe schon, Carstens Augen leuchtet Begeisterung.
Na, ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich gar nicht so hübsch, das Zeug.
Gar nicht aber, so schön, okay. Ne?
Geht so.
Das gibt's sogar als Tischdeckenauflage, sehe ich gerade.
Ich habe das als Mauspad.
Als Mauspad?
Das holpert doch.
Ja, läuft schön rund. Ich kann mir vorstellen, meine Katzen würden das super finden.
Oh ja.
Hast du noch so ein Makramee für mich?
Ich habe nie Eis
gesetzt, für deine Katze
sagen.
Okay. Makramee. Ach, der Zauber dieses Wortes.
Also, wenn ich hier die Gürtel sehe, ne, dann denke ich da spontan an diese Freundschaftsbänder, die man damals in der Schule
geknüpft hat. Also was ganz anderes würde jede Makramee-Shop-Betreiberin sagen. Makramee wird sein Leben verändern.
Komm, wir, die professionelle Makramee-Shop-Betreiber. Was sind Sie so vom Beruf? Ich betreibe einen Makramee-Shop.
Oh Gott.
Makramee 24.
Machen Sie Platz, dieser Mann betreibt einen Makramee-Shop.
Aber Leute, ihr merkt, beim Gadgetfunk, da lernt man was dazu.
Die neuesten und heißesten Themen am Start, wie Makramee 2.0.
Das finde ich schön. Das war Belkan mit seiner Einführung für Makramee-Anfänger.
Vielleicht sollten wir
das nachdenken. Eigentlich auch mit Bluetooth?
Aha, nee, aber ich würde sagen, wir lassen Belkan einfach auf Twitch streamen und verkaufen Zugänge für den Makramee-Beginner-Kurs. Ja. How to kürbel the shit correctly.
Braucht ihr Makramee-Garn? Dann bitte eine kurze E-Mail an mich. Ich mach da was klar. Nicht, dass ich jemals so ein Ding angefasst hätte oder in Natura gesehen hätte oder so.
Ja, jetzt kommst du nicht mehr raus aus der Nummer. Ich kenne schon ein paar Mädels, die werden dich auf jeden Fall kontaktieren, mein Freund.
Makramee. Ich hätte mal Lust zur Gaudi, wirklich einen Gadget-Funk gebrandeten Aluhut zu designen. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Das ist
eigentlich eine total gute Idee.
Nee, Männer, Aluhüte sind doch out, denn von den letzten Demos haben wir gelernt, man erkennt sich jetzt und schützt sich durch eine Alu-Kugel um den Hals. Also du zerknüllst deinen Aluhut einfach in eine schöne Kugel, machst eine Kordel durch, hängst um den Hals und bist geschützt und erkennbar. Super. Und sieht auch nur so halb so deppert aus.
Ich dachte, man hängt sich jetzt da... Nein, möchte ich nicht thematisieren.
Nein. Das sollen wir über lustige Themen sprechen, die so auf der Welt passiert sind in den letzten Tagen. Und ich habe aus Südkorea vernommen, dass es nicht opportun ist, die fehlenden Fans im Fußballstadion momentan durch weibliche Sexpuppen zu ersetzen.
Wie bitte das?
Ich kann das gar nicht verstehen.
Der südkoreanische Fußballverein dachte, es ist, ist doch besser, wenn die Spieler von Weitem wenigstens so gefühlt was sehen, dass da jemand sitzt. Ja, aber wer da saß, war halt kein Pappkamerad, sondern mehr so eine Gummipuppe oder mehrere aufblasbare Dolls oder Spielzeugfrauen, keine Ahnung, wie man das nennt, um die Ränge ein bisschen zu füllen. Ich glaube, als Spieler erkennst du auf die Entfernung den Unterschied ähnlich, aber es sieht auf jeden Fall ein bisschen bevölkert aus. Eigentlich eine nette Idee, kam aber, glaube ich, nicht so gut an, denn der Fußballverein hat sich mal massiv schnell entschuldigt dafür. Warum auch immer, denn eigentlich ist es eine lustige Geschichte. Oder wie seht ihr das?
An sich schon, aber das ist halt wieder, das ist halt asiatisch, ne? Das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, hier, wenn du das hier in Deutschland machen würdest, wenn du das hier so ein Fußballverein machen würde, wir würden uns wahrscheinlich wirklich alle köstlich amüsieren.
Ja, muss ich rein. Gladbach, der Verein Gladbach hat für sein Spiel Papp-Männer, Papp-Frauen, Papp-Figuren aufgestellt im kompletten Stadion. Das war mal witzig anzusehen. Also ich weiß nicht, ob ihr das Bild kennt. Da hatte Gladbach ein wenig Fantasie und hat das komplette Stadion einfach mal mit Pappmännern und Pappfrauen ausgestattet.
Das ist super interessant.
Dass du in der Hoffnung vielleicht, dass ihre Spieler besser spielen. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben das die Südkoreaner ebenfalls, aber coole Idee.
Das ist
Idee.
Super, dass du das ansprichst, weil ich bin nämlich Borussia Mönchengladbach-Fan. Ich bin ja auch in Mönchengladbach geboren und wohne ja nicht weit weg. 7 oder 8 Autominuten entfernt. Mhm. Und das war, ich meine, ich hatte es mal kurz erwähnt in einem der letzten Folgen, das war eine Idee halt, um die Ultras so ein bisschen den Spielern nochmal irgendwie Nähe zu vermitteln, und ein bisschen war auch ein Gag-Anteil mit dabei. Da konnte man sich eine Zeit lang da bei Borussia Mönchengladbach auf der Seite registrieren, ein Foto uploaden und dann wurde das gedruckt und also sollte es gedruckt werden und dann halt da bestückt werden. Was ich hier bei diesem südkoreanischen Modell hier interessant finde, ich habe jetzt nämlich hier so ein Foto offen, dass obwohl es halt so Sex-Dolls sind, haben die trotzdem eine Maske an und halten den Mindestabstand ein. Finde ich super.
Wenn ja, schon, dann
das,
richtig.
Das hebt den Realitätsfaktor.
Und die haben nicht nur eine Maske an, muss man dazu sagen. Weil der Eindruck könnte ja kommen, wenn du nur Sexpuppe ansprichst.
So schräg.
Nein, sie sind tatsächlich angezogen.
Waren das jetzt Sex-Dolls oder Sex-Dolls?
Sex-Dolls.
Merkt ihr was? Merkt ihr was?
Wir kommen nicht los davon.
Belkan, haben wir die Ultras machen. Veranstaltet, oder?
Nee, das war so eine Zusammenarbeit zwischen den Ultras und Borussia Mönchengladbach.
Ihr seid jetzt in Gladbach, ja. Okay. Ich war noch in Südkorea.
Ja, das ist
die südkoreanischen Ultras haben die Puppen reingeschleppt.
Könnte durchaus sein, dass das auch Ultras waren, aber nein, das ist ja immer so der falsche Eindruck, der durch die Medien bei den Endusern, die da nicht viel mit zu tun haben, landet, dass die Ultras nur irgendwelche Hardcore-Prügelfans sind. Nee, das ist ja gar nicht so. Das sind einfach die Mega-Fanclubs, und da sind auch ganz normale Fans-Mitglied, die halt Fan mit Herz und Seele sind.
Das kann ich unterstreichen.
Und nicht bloß, auf jeden Fall. Nicht bloß rumprügeln, das
genau.
Muss man immer.
Und mittlerweile brauchst du einen NC für irgendeinen Ultra-Club aufgenommen zu werden.
Das nicht, aber es ist schon, es sind ja so die uralteingesessenen bis hin zu Leuten, die sich das halt in der Familie quasi vererben gegenseitig, ne? Der Vater schleppt den Sohnemann mit rein und die wachsen damit da zusammen auf und so. Ultra ist klar, da gibt's auch Negativbeispiele, die dann halt pöbeln oder irgendwas irgendwie schaden oder verletzen und so, das kommt auch vor, klar. Aber die allermeisten Ultras, vor allem bei Borussia Mönchengladbach, dafür kann ich ja sprechen, weil ich nämlich sehr oft im Gladbacher Stadion bin oder gewesen bin, als noch alles in Ordnung war, ist halt so, dass die dann halt wirklich ohne Ende Gas geben, wenn es um Stimmung machen geht. Dann ja, aber, wenn das Spiel zu Ende ist, dann lösen sie sich auf, treffen sich in den Pubs, Kneipen, was auch immer, und dann wird dann halt so ein bisschen weiter gefeiert, also dass da großartig sich jemand unwohl oder bedroht fühlt.
Ja, es gibt überall in allen Vereinigungen gibt's schräge und coole Leute. Und
auf jeden Fall.
Das darf man nicht alles über einen Kamm scheren, auch wenn ich gerne Witze mache.
Über das Thema könnte ich stundenlang reden. Ich bin ja selbst in der Ultraszene aktiv im Eishockey. Und aha. Ja, ich lebe den Scheiß seit 5 Jahren und habe tatsächlich noch nie einen so starken Zusammenhalt innerhalb der Gruppe kennengelernt. Das ist auf den Rängen im Spiel, da geben wir 1000%, feuern unser Team an. Das ist unglaublich. Also das ist, wie man die Ultras da draußen so in den Medien darstellt, tatsächlich manchmal schade. Klar, da gibt's auch schwarze Schafe. Aber im Allgemeinen geht's darum, das Team nach vorne zu pushen und richtig Stimmung zu machen. Und ein Sport lebt von Emotionen. Und ohne solche Fans wäre es halb so geil.
Sehr das ist meine weise Meinung. Worte
das von
der Stimme der Jugend, ja.
Sehr gut.
Ja, da setze ich mir ganz kurz nochmal den Aluhut auf und sage, ja, aber es ist halt für die Medien viel interessanter, nur von den prügelnden Ultras zu berichten. Als
ja, aber das hat mit Aluhut rein gar nichts zu tun an der Stelle. Und das ist ja auch, jetzt kommen wir wieder ein bisschen vom Thema ab, aber ich finde das Thema sehr, sehr spannend, in dieser ganzen Hop-Thematik aufgekommen, wie wenig die Presse oder auch handelnde Personen in den Vereinen oder Medienvertreter entfernt sind, Ultras zu verstehen.
Ja.
Dass es bei der ganzen Hop-Geschichte eben nicht nur geht, dass er Geld in den Anführungszeichen auf Plastikvereinen Anführungszeichen zusteckt, sondern dass der Hauptvorwurf auf ganz vielen anderen Ebenen zu finden war. Und das wurde vor allem in der ursprünglichen Berichterstattung ziemlich, ziemlich platt gebügelt und eben auf dieses, wir hassen Hopp, weil er Geld da in einen kleinen, doofen Verein reinsteckt und damit vermeintliche Traditionsvereine blockiert.
Mhm. Mhm. Aber das ist halt auch wieder, das Thema ist insgesamt so komplex, das kannst du nur verstehen, wenn du tatsächlich selber in der Fußballszene und in den tieferen Vereinsstrukturen tatsächlich selber auch ein bisschen mit drinsteckst. Also,
ja, aber da sprichst du gerade ein paar richtige Punkte an, Marian. Das kannst du, und wenn du jetzt du sagst, dann meinst du dich, mich, meine Mutter, meinen Nachbarn. Ich habe aber auch von Medienvertretern geredet und von denen sollte man ein Mindestmaß von Grundwissen um die Szene wissen.
Ein Mindestmaß an Recherche, sagen wir es mal so.
Und die informieren sich drüber, ich
glaub, die Objektivität,
mit wem Mats Hummels gestern Abend gegessen hat. Aber
die Objektivität, die könnten sie ja ganz einfach erreichen, indem sie ein bisschen recherchieren würden.
Ja, aber genau das ist meine Rede. Und die Recherche hat offensichtlich nie stattgefunden. Und darum ist es viel einfacher.
Also kostet ja Zeit, ne?
Boah, erinnert ihr euch an dieses Spiel Hoffenheim gegen Bayern, das dann mit diesem Freundschaftskick abgeschlossen wurde? Und wer war das? Kai Dittmann hat bei Sky reportiert. Ich habe echt gedacht, ich falle vom Glauben ab, was der da fabuliert hat. Also das müsst ihr euch unbedingt nochmal auf YouTube raussuchen.
Aber der konfabuliert? Ist bestimmt
vorhanden. Der hat vom Angriff auf die Menschenrechte gesprochen und das mit Dietmar Hopp in einen Topf geschmissen. Und wie kam, also es war echt unglaublich. Fabian.
Ja, ich sag mal so, die eine oder andere Diffamierung von Hopp war definitiv über, ne, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu diskutieren.
Es war über einen Punkt, und da ist dann vielleicht der Vorwurf an die Ultras an der Stelle, dass sie das Fadenkreuz benutzt haben, was einen ganz anderen Hintergrund hat als der vordergründige, dass man nämlich auf jemanden schießt.
Ja.
Sondern das Fadenkreuz hat auch eine eigene Geschichte. Dass die Ultras davon ausgehen, dass jeder ihre Geschichte kennt, ist wahrscheinlich auch ein harter Denkfehler.
Ja, ja, genau. Ja.
Die Bubble-Wahrnehmung oder die Selbstwahrnehmung in der Bubble oder auch nicht, findet genauso für einen Kai Dittmann statt, wie auch für die Ultras. Ja. Da macht die Bubble keinen Unterschied.
Mhm. Da sind wir wieder bei der Bubble. Hatten wir letztes Mal auch erst.
Omnipräsent.
Habt ihr Markus Bubble am Sonntag gesehen? Bei Sky 90?
Nee, sorry.
Okay, jetzt sind wir ganz weit weg vom Thema. Lukas, du auch nicht.
Nee.
Der schaut aus, Junge. Also ich habe erst gedacht, naja, also er schaut nicht mal aus wie der Markus Bubble, den wir als Spieler kennengelernt haben.
Ja, gibt ja. Vielleicht sollten wir unsere Zuhörer noch informieren, dass wir uns gegenseitig momentan in der Aufnahme sehen.
Das ist schon zum dritten Mal so, Lukas. Schön, dass du die letzten zwei Mal verpasst hast. Dankeschön.
Ich hab zugehört, aber es kann ja sein, dass die Zuhörer nicht wissen, dass es jetzt zum täglich Brot gehört. Ja,
aber du hast schon recht. Nein, das ist, wir probieren dem treu zu bleiben, auch wenn es bei wieder mal ein paar technische Probleme im Vorfeld gab, haben wir es dann doch geschafft, uns zu sehen. Und von daher, nein, das ist eine ganz neue Erfahrung. Danke für diesen Beitrag.
Ja, gerne. Ich habe schon wieder dieses komische Klingeln im Ohr von der Folge 36, 37, ich weiß auch nicht.
Ja, da klingelt's. Vielleicht noch mal ganz kurz zu diesem Fußballthema. Ist zwar jetzt auch schon ein paar Tage her, aber ist ja schön, dass Augsburg jetzt auch seinen Trainer aus der Quarantäne zurück hat, ne?
Ich glaube, er hat erst einen Test.
Der zweite Test ist auch negativ. Er darf.
Oh, das ist
er
ja darf super. Wieder.
Aber er soll bitte keine Handcreme und Zahnpasta mehr kaufen gehen.
In der Drogerie ohne Mundschutz.
Herrlich. Das war ein Supermarkt ist auch das Gleiche. Und, ja. Leute, aber das, seht ihr mal, wie die Leute, die geschult sein sollten bis zum Umfallen, mit welcher Nonchalance die das Thema angehen. Und das finde ich das eigentlich Bedenkliche an dem Ding, dass er ausgebrochen ist, dass er dann auch auf die Idee kommt, das in der PK zu erzählen.
Ja. Aber ich glaube, er hat einen Assistent dabei gehabt.
Ich hatte keine Creme mehr und dann habe ich mir halt gedacht, ja, gehe ich mal eben kurz einkaufen. Ja, ist ja direkt um die Ecke.
Ganz
also smart, ja, war Mensch. Schon echt ein Hammer. War,
Love of the Town. Aber ja. Damit lassen wir es einfach mal so stehen.
Das ist eine herrliche Geschichte. Ich bin begeistert. Das habe ich mir schon so lange gewünscht.
Aber wisst ihr, was noch ziemlich herrlich ist? Die IFA findet doch statt, Männers.
Oh ja.
Wir revidieren und alles,
haben
das,
diese, was wir diese gesagt Woche haben. Einen Feiertag.
Was?
Und wir haben diese Woche einen Feiertag. Das ist auch herrlich. Sorry, Heiko.
Junge Mann, du musst mir morgen früh im Büro mal kurz erklären, wie du auf den Gedankensprung kamst.
Ja, ich verstehe mich selber manchmal nicht, glaub mir.
Das geht mir auch manchmal so. Ja. Kein Problem.
Lukas und Vatertag, das sind halt ganz enge Bonds. Ja.
Erwischt.
Ja. Aber right war. Das? Auch wir haben uns hier vor ein paar Wochen lustig gemacht über die IFA und die Ankündigung, dass sie mit einem neuen Konzept aufwarten werden wollen und bla bla bla. Und was soll ich sagen, Heiko? Du hast recht, heute ist das Konzept vorgestellt worden.
Potzblitz. Ja. Nennst du das Konzept oder nennst du das Vergewohltätigung eine Idee?
Es ist auf jeden Fall ein Konzept.
Ich nenne es Workaround.
Das ist ein nice try, könnte man auch sagen.
Ja. Ist das denn noch verhandelbar gewesen, oder steht das jetzt recht fest?
Dann willst du einer von den 5.000 sein, die oder 5.000, die da geladen werden?
Ich hatte irgendwas von 1.000. Vielleicht erstmal erklären, worum es überhaupt geht.
Ja,
wer stellt das Konzept vor? Da, Marian wedelt mit dem Finger. Magst du schnell sagen, was die IFA sich ausgedacht hat?
Die haben sich ausgedacht, das Ganze vom 3. bis 5. September 2020 in vier parallelen Veranstaltungssträngen mit jeweils nicht mehr als 1.000 Teilnehmern stattfinden zu lassen. Whatever this means.
Das kann nicht funktionieren, weil vier sind zwei zu wenig.
Nein, also Berlin lässt keine Veranstaltungen zu mit über 5.000 Teilnehmern.
Genau, da hatte ich
und Und wenn du vier Veranstaltungsstränge a 1.000 Teilnehmer hast, dann sind es maximal 4.000. Du musst ja aber zu den je 1.000 Besuchern noch die quasi veranstaltungstechnischen
Standpersonal, Caterer
dazu rechnen und dann bist du natürlich automatisch bei deinen 5.000 ruckzuck, ne?
Ja.
Wie viel Security da hinstellen müssen, dass auch Abstand gewahrt wird und so.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, für die Hersteller, die sich dann da hinstellen, um ihr Zeug zu präsentieren auf der IFA, und dann sind da nur 1.000 Leute, was für eine
Das habe ich mich gefragt.
Ja, ich weiß nicht, ob die eigentlich
Wer bucht denn das? Ich weiß
nicht, ob die wirklich in Ständen organisiert werden oder ob das nicht eher nach dem Motto läuft, hier, du hast jetzt hier eine Vortragsplattform und du darfst dich da 20 Minuten präsentieren oder so. Das geht ja hier noch nicht so wirklich raus hervor.
Weißt du das? Ist man als Besucher auf einen Strang festgelegt oder kannst du Stränge wechseln?
Auch das geht nicht aus der Info hervor.
Oder vielleicht hat man nur bestimmte Zeitslots, nur 2 Stunden pro Strang.
Wie viel Besucher hat die IFA denn normalerweise in der Nicht-Corona-Krise?
Ah, junger Mann.
Offizielle Datenbasis ist schlecht zu bewerten, weil die Stadt Berlin natürlich schon weiß, wie sie, gemäß dem Motto, traue keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. ich glaube, jede Berliner Schule hat 2 Besuchstage, wo sie die Leute, die Schüler hinschicken können for free, um die Zahlen zu pushen. Von daher sind die Besucherzahlen, ja, kannst ein Drittel abziehen, denke ich mal, dann hast du so halb reelle Zahlen.
Ja, also es gibt hier so eine tolle Statistik und da sind es nach laut für 2019 245.000 Besucher gewesen, was die gleiche Zahl wäre wie 2018 und die höchste Zahl der letzten Jahre war 2017 mit 253.000 Besuchern.
Und die niedrigste war 2010 mit 235.000. Also jetzt hast du ein Bild, Lukas. Das ist groß. Das ist mehr als ins Burgauer Eisstadion passt.
Das ist ein Big Event, ja.
Wieder, ne, meine Frage, der Hersteller, der sich da hinstellt, also wie gesagt, das ist ja noch nicht klar, man weiß ja nicht, in welcher Form das ist. Es kann ja auch nur sein, dass es da so Showcases gibt und so weiter. Aber
ja, dann macht es ja noch mehr Sinn.
Dann macht es echt noch, genau, also komisch und abstrus, aber das ist, ich würde sagen, als Hersteller, als jemand, der da Geld bezahlt, um sich dort aufzustellen, auf so einen Stand, dem wird wahrscheinlich der Impact fehlen, den er von so einer Messe sich erhofft, oder?
Ja, ich bin sowieso komplett overrated, Tag. So am Ende vom Tag. News oder die wegweisende News und Gadget dich dann angeht. Am Ende vom Tag hat, glaube ich, die Messegesellschaft Berlin ja auch rausgehauen, dass der Profit diesmal nicht im Fokus steht. Könnte man ja implizieren, genau, dass den Stand gibt es uns sonst.
Stand das Hauptsache, du bist da. Im Fokus, das ging doch hier immer nur um.
Nein, ich meine damit eher, dass die quasi mit diesem Konzept definitiv ihre Kosten nicht decken werden können in diesem Jahr. Das heißt nicht, dass du als Aussteller das for free kriegst, sondern wirklich nur, dass die Kosten einfach nicht gedeckt werden. Weil so eine Messe, die kostet ja trotzdem einen Haufen Geld. Ne? Also das für den Veranstalter, für die deutsche
Messe. Das Bild, was ich von der IFA kenne, ist, dass sich sehr viele ausländische Hersteller an die Stände stellen und im Grunde Aufmerksamkeit irgendwie für ihre Brand oder für ihr neues Produkt irgendwie sich darstellen. Ne? Also ganz viele hoffen auf.
Das ist ja der Sinn und Zweck.
Soll auf einer Messe schon mal vorkommen.
Crazy Konzept. Die Grundidee ist ja Grundidee ist ja, dass man halt so ultra neue Sachen irgendwie da vorstellt und so weiter, aber die Realität ist ja halt tatsächlich so, dass viele Unternehmen sich da hinstellen, auf der Hoffnung nach, sei es, dass sie eine Distribution suchen, einen Großhändler, einen Absatzmarkt, irgendwie sich etablieren wollen, etc. Wie kann man sich das vorstellen zu Zeiten von Corona, dass so viele verschiedene ausländische Leute in so einen Ballungspunkt reinkommen sollen?
Nee, das wird ja genau nicht passieren. Das ist ja genau der Punkt, Belkan. Das ist ja, wenn du das so quasi anhand dieses Konzepts, was sie dir jetzt geschrieben haben, was auch noch immer noch sehr, sehr schwammig ist, genau der Punkt. Es wird ja gar nicht diese Masse sein. Das ist ein kleiner Kreis im Endeffekt, weil wenn du mal rechnest, du kannst maximal 200 Personal pro Strang haben, damit du unter deinen 5.000 bleibst. Was soll da großartig pro Strang an Aussteller? Du musst ja auch das andere Personal noch mit dazu rechnen. Kontrollen, Security, Reinigungskräfte und. Also da bleibt nicht viel Herstellerzeug.
Hatten wir schon Hostessen?
Ja, und zur Not stellen wir halt aufblasbare Hostessen hin wie in Südkorea.
Südkorea, genau.
Oder wir machen es wie die Kölner und packen die große
oder wie die Glutz. So, und was ihr ein bisschen außer Acht gelassen habt, ist der virtuelle Aspekt, der wohl auch ganz stark in den Vordergrund gerückt wird.
Hier. Naja, das ist ja der Plan B, ne?
Es ist auch schon Teil im Plan A, für Plan B, also für den Ausbruch einer zweiten harten Welle, wäre das Konzept dann rein virtuell.
Ja.
Das ist der Plan B. Aber Plan A beinhaltet schon auch virtuelle Elemente. Ich denke mal dran, irgendwelche Shownotes, die dann live gestreamt werden, etc. pp. Und da vielleicht auch wieder, ähnlich wie bei unserem Schulthema, vielleicht bietet es ja eine Möglichkeit, alteingebrachte Strukturen ein bisschen aufzureißen und durch moderne virtuelle Aspekte zu ergänzen.
Also ich sag mal so, wenn man sich verschiedenste Messen in verschiedenen Branchen der letzten Jahre mal ein bisschen genauer anguckt und guckt, wo die Besuchermassen sich hin orientieren auf diesen Messen, dann entwickelt sich das in den letzten 2-3 Jahren sowieso so, dass die Keynotes, also quasi die Vorträge, die am stärksten frequentiertesten Punkte auf den Messen sind. Das ist so eine Entwicklung, die findet sowieso statt. Also von der Seite her, das reine Vortragsthema vielleicht in den Vordergrund, also dieses Keynote-Thema in den Vordergrund zu stellen, ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Und das kann ich dann natürlich auch einer breiten Masse per Streaming zugänglich machen. Ja,
ja, das sind die Groß-Events, aber ich überlege jetzt gerade, warst du auf einer der letzten IFAs, Marian?
Mhm.
Also ich habe da jetzt keine großen Keynotes wahrgenommen.
Bitte?
Ich habe da keine Keynotes über Gebühr. Also sicher, es gab die Medientage im Vorfeld, da gab es ein paar Veranstaltungen.
Es gab auf der letzten IFA zum Beispiel extra eingerichtete Vortragscorners, wo Vorträge gehalten wurden.
In den Hallen jeweils? Mhm,
genau.
Ja, und die waren
sehr gut besucht. Die waren wirklich gut besucht.
Ja, aber nur wenn du sprichst.
Nee, ich habe nicht gesprochen. Ich hätte gerne, aber ich habe es nicht.
Dann wundert es mich umso mehr.
Ich fühle mich gerade ein bisschen veräppelt.
Durchgeschlurft. Entschuldigung. Und im Normalfall war da ein Mensch in einem mittelguten Anzug, der in ein Mikro gesprochen hat, was schlecht montiert war, und davor saßen 3 Leute und haben sich die Füße ausgeruht. Das war eher so mein Eindruck.
Okay, nee, also da habe ich tatsächlich einen anderen Eindruck, und auch wenn ich mal so, also das prominenteste Beispiel war tatsächlich die letzten 2 Jahre Amsterdam, die ISE, wo du wirklich...
Stopp, wofür steht ISE? Kenne ich nicht.
Integrated Systems Europe.
Was kann man da angucken?
Das ist die größte
Messe integrierte Systeme.
Genau.
Für integrierte Embedded. Systeme, ja, jetzt habe ich.
Für Embedded, Signage, Sound und Videolösungen Embedded und so weiter.
Okay.
Also da stellen die Hersteller aus, die deinem feinen Installateur, der dir deine Lautsprecher in die Wand baut mit Smart Home Integration und Touch und Dingens Panel Zeugs, was dann über die ganze Bude per Glasfaser vernetzt ist und dich 2 Millionen Euro extra für dein Haus kostet, die stellen da aus. Das sind die Themen da.
Ja.
Und da sind die Keynotes sowas von überfüllt die letzten 2-3 Jahre gewesen. Das war schon echt krass.
Ja, aber das ist ja auch very special und nischig. Ne? Ja, mit einem ganz anderen Interesse wahrscheinlich. Aber wenn du mal reflektierst, was auf der IFA, wer auf der IFA ausstellt und was gezeigt wird und dann noch die Innovationskurve dazu nimmst. Boah.
Schwierig. Das Problem einer IFA ist ja meiner Meinung nach sowieso, dass du in extrem großen Teil auch Privatleute rumlaufen hast.
Nur das Problem, das ist auch das Konzept. Das soll ja auch eine Endkundenmesse sein.
Naja, das
behauptet man mal angedacht.
Die letzten Jahre ja immer weniger, ne? Ursprünglich war es mal so, aber in den letzten Jahren proklamiert die IFA sich ja immer mehr zu einer B2B-Messe, was sie ja eigentlich nicht ist vom Konzept her.
Sie eigentlich gar nicht ist. Nur
mit Consumern kann man halt nicht so viel Geld verdienen, ne? Wie mit B2B. Ne?
You took the words CES. Right out of my mouth.
Mhm. Mm.
Ja. Ja, nice try. Bleibt spannend, aber Real Talk, wer von euch würde sich denn sich die Zeit nehmen oder die Zeit opfern, sich einen virtuellen IFA-Stream anzugucken von irgendeiner Keynote auf der IFA. I don't know. Aber wir lassen es einfach mal so stehen. Und Carsten signalisiert gerade Technical Issues.
Was ist da los? Ich glaube, das ist eher, dass ich glaube, Carsten hat eher den dringenden Drang, gerade
das IFA-Thema zu beenden. Sehr gut. Ja, wir bleiben dran an dem Thema. Wir werden euch da draußen dazu weiter informieren, sobald es Neues dazu gibt. Und vielleicht guckt sich ja auch im September einer von uns das Zeug mal online an. Aber abschließend noch Belkans Thematik vielleicht auch mal zu beleuchten. Ich glaube, da zahlt kein Hersteller zu viel Geld für oder viel Geld dieses Jahr für was nicht greifbar ist und was auch gar keinen Sinn macht am Ende vom Tag.
Ja. Ja. Ich würde auf jeden Fall einen IFA-Livestream auf Twitch starten. Hätte wahrscheinlich mehr Zuschauer wie auf der offiziellen Seite, das kann ich euch garantieren.
Ja, dann Lukas, bereit es mal vor, mach es sein Projekt und ja, ihr wisst ja, Twitch nee. Prime ist kostenlos für alle Prime-User und gönnt dann dem Gadgetfunk-Kanal Ehre.
Ich hau eine Donation dann raus.
An dich selbst, an uns. Sehr schön.
Richtig.
So muss das sein.
Ach, ich glaube, dann gucke ich mir doch lieber zur Beruhigung Luis Rossmann nochmal an, wie er irgendein MacBook repariert. Das ist und dabei über irgendwelche amerikanischen Politiker rantet, die gegen das Right for Repair sind. Das beruhigt mich dann am Ende, glaube ich, mehr.
Siehst du? Oh Mann. Aber um den Bogen zu schlagen, was, wenn die IFA im gewohnten Maße stattfinden würde, ist dir was mit Sicherheit eins der Killer-Themen wäre?
Nee, sag es uns.
Reinigungslösung.
Ja.
Für Devices in allen und Formen und Farben.
Oh ja.
Und jetzt sag nicht, die sind dann auch noch mit UVC-LEDs ausgestattet.
Mit UV.
Das gilt's danach zu bewerten. Ja, aber ich glaube, das ist ein sehr weites Feld. Und gefühlt ist das ein Thema, was omnipräsent ist. Das ist natürlich Gelegenheit macht Diebe, ob das was bringt oder nicht bringt, irgendwie aktuelle Krisenthematik. Werden wir uns gleich erklären lassen. Aber es ist natürlich auch so ein kriegsgewinnender Ding. Und ein ganz, ganz breites Feld, um es zu bewerten, weil wie du schon so schön gesagt hast, auf die LED kommt es an. Marian.
Ja, es ist ja
nicht erleuchte LED, uns. Ne? Erleuchte uns wie ein UV-Reiniger.
Ja, besser nicht, weil dann könnt ihr morgen alle nicht mehr gucken. Deswegen erleuchte ich euch höchstens mit meiner reinen Weisheit, die ich jetzt aus meinem Aluhut entlasse. Nein, Quatsch, am Ende. Thema UVC ist ja jetzt wirklich, du hast es überall, du siehst es überall. Ursprünglich war der Einstieg eigentlich mal, weil ich mir eine antibakterielle Handyhülle für mein iPhone SE kaufen wollte. Ich habe das in irgendeiner der letzten Folgen erwähnt, der eine oder andere kann sich noch erinnern. Und dann poppte immer mehr die Thematik auf, dass dann so UVC-Boxen auftauchten, wo du dein Handy reinlegst, das dann mit UVC-Licht beleuchtet wird und ja, dann entsprechend Keime auf dem Gerät abtötet. Grundsätzlich erstmal eine gute Idee. Was mich allerdings ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, ist die teilweise äußerst günstigen Preise dafür, weil ich nämlich mich schon länger mit dem Thema UV-Licht oder UVC-Licht als Keimabtötung beschäftige. Das hat mal angefangen mit dem Keulkarpfenteich des Vaters einer Freundin, einer Ex-Freundin, die nämlich genau für den Keulkarpfen mit UVC-Licht, mit einer Röhre, dass die Wasser durch die Pumpe gereinigt haben von Algen, Keimen und so weiter, damit die teuren Keulkarpfen nicht geschädigt werden. Also dementsprechend kenne ich das Thema UVC-Licht und die grundsätzliche Wirkung von UVC-Licht schon länger.
Eine kleine Zwischenfrage zu UVC.
Ja.
Also UVC, dass UVC Keime tötet, das ist ja erwiesen, das ist ja Fakt. Aber wie verhält sich das auf einen menschlichen Körper? Ich meine, du hast da so eine UVC-Lampe. Und ja. Wenn die jetzt an wäre und man würde sich der Lampenstrahlung aussetzen, wie würde sich sowas äußern, frage ich mich.
Deine Hautzellen würden zerstört werden, die oberste Hautschicht wird verbrannt. Wenn du reinguckst ins UV-Licht, dann werden deine Augen Netzhaut zerstört. Das ist, also nice. Wenn du fünf
Hört
Sekunden.
Hört sich nach einer Trump-Behandlung an.
Wenn du fünf Oder Sonnenstudio. Sekunden direkt. Nee, Sonnenstudio ist anderes UV-Licht, also da ist ja nicht entsprechend, da wird ja UVA eingesetzt, das ist eine andere Wellenlänge, das ist nicht so schädigend. Wenn du in eine UVC-Lampe reinguckst, 5 Sekunden hast du 4 Tage danach Schmerzen, als ob du bei einem Schweißer in die Schweißflamme für ein paar Sekunden
reingehst. Verblitzte Augen quasi.
Richtig, genau. Verblitzte Augen, ohne dass du einen Blitz gesehen hast.
Und das kann okay. ich schon bei ganz kleinen UVC-Lampen widerfahren.
Ja. Die muss nicht groß sein. Also deswegen, es gibt ja, ich weiß nicht, also da habe ich jetzt keinen Link hierfür drin oder so, aber das findet man auch, wenn man im Internet guckt. Es gibt so klitzekleine UVC-Aufsteckleuchten fürs Handy. Das sind so klitzekleine Dinge und da ist natürlich dann jetzt fraglich, ob die wirklich was bewirken, weil wenn du einfach jetzt so ein Ding auf dem Handy steckst und so eine UVC-LED auf irgendwas hältst und das kein abgeschlossener, reflektierender Körper ist, wie viel Wirkung hat das dann tatsächlich? Vor allen Dingen, wenn das dann wirklich nur eine Periode von 5 oder 10 Sekunden aufleuchtet. Aber wenn du in diese LED reinguckst, dessen Licht du ja gar nicht siehst, kannst du trotzdem deine Augen damit schädigen. Und das ist dann schon eine Nummer, die nicht so nice ist. Wir verlinken in den Shownotes auch ein Dokument von der Europäischen Kommission, von der, wie heißt sie, den Wissenschaftlichen Ausschuss für Gesundheits-, Umwelt- und aufkommenden Risiken, SHEA. Nicht die Sängerin, die Kommission
heißt. Die ist auch schädlich.
Um ein...
Die ist haltbar, das ganze Plastik.
Um eine Bewertung des Risikos durchzuführen. Und die führen halt auch nochmal auf, wie die Wellenlängen, zum Beispiel UVA 400 bis 315 Nanometer, UVB 315 bis 280 Nanometer.
Was meinst du mit Nanometer? Ist das dann die...
Das ist die Wellenlänge des Lichts.
Die dann definiert ist wie die verbaute LED.
Genau. Okay. Also die LEDs, die bewegen sich im Bereich von 275 Nanometer. Das ist die übliche Wellenlänge einer solchen LED. Ne? Umso kürzer die Wellenlänge, umso energetischer die Strahlung. Ne? Also Infrarotlicht liegt so bei um die 800 Nanometer. Ne? Das können wir dann noch sehen. Das sind so diese roten LEDs, wenn man schon mal in so einen optischen Anschluss, Digitalanschluss von einem CD-Player oder sowas gesehen hat, da leuchtet so ein roter Punkt. Ja, genau, aber optisch, ne, Glasfaser, da leuchtet so ein roter Punkt, das sind um die 800 Nanometer, das kann man noch sehen. Und UVA, das sind dann um die 400, 450 Nanometer, das ist dieses sehr violette Leuchten, Disco-Licht, ne?
Ja, Neonlicht. Ja, Schwarzlicht im Grunde.
Ne? Genau, richtig. Ne? Da sieht man nicht viel, da sieht man nur so einen violetten Schimmer und wenn das auf eine reflektierende, auf eine Neon-Oberfläche leuchtet, dann wird das halt von der Wellenlänge gewandelt. Ne? Dann wandelt sich das von der Wellenlänge und dann kann man das
beispielsweise
sehen.
Beispielsweise, um Geldscheine zu überprüfen.
Ja, genau, richtig, genau. Ne, da passiert genau diese Wandlung oder Personalausweis, wenn man den drunter liegt, ne, wird die Wellenlänge gewandelt in eine sichtbare Wellenlänge. Und bei UVC ist es halt so, dass sie dann so kurz ist, ne, 275 Nanometer, da sieht man gar nichts mehr. Das ist außerhalb des sichtbaren Bereiches. Ne. Das geht runter bis 100 Nanometer. Und
also je tiefer, desto stärker und schädlicher, kann man sagen, oder?
Ja, kann man so sagen, ja. Ne? Wobei es nicht noch nicht so wirklich untersucht ist, wo ist denn jetzt die schädlichste Wellenlänge? Also das weiß noch keiner so wirklich. Man weiß halt nur
schädlich für den Menschen oder schädlich für das Bakterium oder schädlich
also,
für den Virus.
Ja, bei Keimen oder DNA im Allgemeinen weiß man mittlerweile, dass der Bereich irgendwo zwischen 280 und 320 Nanometer liegt, wo die höchste Effektivität bei der DNA-Zerstörung stattfindet, ne? Ne, also Virus ist eine Viruszelle, ist ja eine DNA-Zelle. Ne? Und die nistet sich ja in eine andere Körperzelle ein und vermehrt sich dann da, weil sie dort ihre eigene DNA replizieren lässt durch die Körperzelle. Wenn man diese DNA durch UV-Licht zerstört, kann das Virus nicht mehr reproduziert werden. Das ist der Hintergrund, warum UVC-Strahlung auch gegen Virus wirkt. Ne? Wenn du jetzt ein Bakterium nimmst, das Bakterium in der Zelle, das Bakterium kann sich ja selber weiter vermehren. Ne? Wenn das die DNA in dem Bakterium zerstört wird, kann es nicht mehr weiter vermehren und die Zelle stirbt ab. Fertig. Ne? Das ist so das Wirkprinzip des Ganzen, des UVC. Hab da auch eine nette Präsentation, ist hier zu dem Thema auch verlinkt von der FH Münster. Kann man sich angucken, ist auch in den Shownotes verlinkt, wo das auch mal so kurz in so ein paar kurzen Folien.
Ein paar kurzen Folien ist gut. Ist höchst interessant, aber sehr detailliert. Aber lohnt sich auf jeden Fall mal durchzuscrollen.
Ja, definitiv. Ne? Und da kann man halt auch, da wird halt auch kurz gezeigt, wie tief das UV-Licht in die Haut eindringt und so weiter und so fort und was das dann bewirkt und wie sich das in Hitze umwandelt und so weiter und was die Wellenlängen. Ja, und so weiter und so fort. Bedeuten. Ein so ein Punkt ist aber, wenn wir jetzt mal auf diese LED-Reinigungsprodukte zurückkommen, die so derzeit auftauchen im Markt, ist die Frage, ist da jetzt eine echte UVC-LED verbaut?
Das ist, und die Frage das ist ganz genau die Königsfrage bei der ganzen Geschichte.
Das genau.
Und graus alle Theorie, sorry, wenn ich hier kurz reingrätsche, aber wie können wir uns unsere Hörerschaft feststellen, ob das Produkt, was da vielleicht angepriesen ist, auch einen gewissen Wirkungsgrad hat?
Tatsächlich kann man das nur als Normalo-User sehr, sehr schwer nachvollziehen, aber es gibt eine Sache, die kann man sehr einfach erkennen, wenn man das Produkt in den Händen hält, nämlich eine echte UVC-LED ist in einer Art Metallkasten verbaut. Das heißt, das ist anderthalb Millimeter großes Viereck, das aus Metall besteht. Die gefakten UV-LEDs sind aus Kunststoff. Gleiche Größe, aber ein Kunststoffviereck. Und den Unterschied zwischen einem weißen Kunststoffviereck und einem gülden leuchtenden Messing gold-plated Viereck, den kann man sehr, sehr gut erkennen. Und das ist ein sehr, sehr sichtbarer Unterschied.
Die eine LED gibt UVC ab und die gefakte LED gibt was ab?
Meistens nicht mal UVA, sondern wirklich nur violettes Licht.
Das ist ja ganz schlimm.
Ja, also sogenanntes Disco-Licht. Ja. Ne?
Wie teuer ist es denn, so ein reelles, richtiges UVC-Licht zu produzieren? Ist das arg aufwendig oder was entstehen dann
da? Ja, also eine normale LED kostet so um 1 Cent. Ne? Mhm. Und eine echte UVC-LED kostet aktuell im Markt so um die $3-4. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Das
lässt sich skalieren.
Ja, also mit anderen Worten, in der UVC-Box für 19,95 kostenlos Versand bei Amazon ist schwer zu machen. Ganz schwer zu machen.
Wobei die halt okay. So ein bisschen das ganze Bild prägen, ne? Also man sieht ja immer mehr, vor allem seit Corona, wo die Leute halt diese Keimtötung, Virustötung und so weiter im Vordergrund stehen haben und dann auch ihre Gadgets, ihre Telefone, ihre Smartphones und so weiter damit reinigen wollen. Da gibt's ja diese UV-Boxen, die halt aktuell angeboten werden. Und da sehe ich in der Landschaft sehr viele Angebote in dem Bereich. Muss ich dazu sagen.
Ja. Also man kann schon mal so viel grob sagen, wenn man mal gerade Amazon durchfliegt, dass die UVC-Boxen, die so im Preis um die 60 Euro liegen, Endverbraucherpreis, Inkelversand, dass die mit sehr, 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 sehr großer Sicherheit mit realen UVC-LEDs ausgestattet sind. Und alle, die preislich darunter liegen, fraglich ist, ob das ein reelles Produkt ist. Das kann man so grob als User-Advice schon mal dahinstellen.
In diesen Boxen, die du da gerade angesprochen hast, da sind einfach die Standard-blanken UVC-LED-Lichter drin, oder wie?
Also das ist auch so ein Ding. Es gibt ein paar Hersteller, wo die UVC-LEDs sichtbar verbaut sind. Das heißt also, ich mache den Deckel auf und auf der Oberseite des Deckels sind diese UVC-LEDs, meistens bei den günstigen Produkten um die 50, 60 Euro mit nur zwei Stück, ne, verbaut. Die siehst du aber. Du kannst diese LED direkt sehen. Bei den Produkten, die in Richtung Fake gehen, werden die am besten noch versteckt hinter irgendwelchen Kunststoffabdeckungen, am besten noch diffusen Kunststoffabdeckungen, dass du die gar nicht erkennen kannst, diese LEDs. Erstens ist dann schon mal das erste Problem, wenn du so eine UVC-LEDs mit irgendwas abdeckst, ist die Wirkung geschwächt bis gar nicht mehr wirksam. Und das hat mit der Wellenlänge des Lichts zu tun, weil die Lichtbrechung ist ja ganz anders. Ne? Wenn ich eine weiße LED durch einen Diffusor scheinen lasse, dann sehe ich trotzdem noch Licht. Ne? Wenn ich jetzt eine UVC durch irgendwas Diffuses durchscheinen lasse, dann sehe ich kein Licht mehr. Das kann man auch super, super easy nachstellen mit einer echten UVC-Röhre. Also die günstigsten UVC-Produkte sind ja mit einer Röhre, mit so einer Art Neonröhre, aus so einer Art Neonröhre, Quecksilberröhre. Die kann man auch relativ günstig kaufen. Und wenn man so ein Ding nimmt und zwischen dem eigentlichen UVC, das wird ja auch reflektiert in gewisser Weise, und der Lampe eine ganz normale Glasscheibe dazwischen hält, dann ist diese Reflexion weg. Dann ist das schon nichts mehr. Das kommt nicht mehr an, ja, das ist verrückt. Also dementsprechend.
Bitte nicht nachmachen.
Nur mit geeigneter Schutzkleidung.
Auch bei den Geräten mit LEDs, also auch schon auf so manche Modelle gestoßen bin, wo sich die LEDs abwechseln. Das heißt, da gibt's eine UVC-LED, die verbaut ist, und der Rest sind halt Fake-LEDs. Mhm. Und das sind so, die haben ja auch eine Art von bestimmter Wirkung, aber die gaukeln halt so ein bisschen auch mehr Wirkung vor.
Ja, nee, die gaukeln nicht Mehrwirkung vor, sondern tatsächlich wird das häufig, also wenn es ein ordentlicher Hersteller ist, also einer, der wirklich was von seinem Produkt hält, dann wird häufig erklärt, dass wir zusätzlich leuchtende LEDs verbaut haben, damit der Kunde sieht, dass das Produkt tatsächlich in Betrieb ist, weil du ja das echte UVC nicht siehst. Das heißt also, in dem Moment, wo das Gerät eingeschaltet ist und die haben jetzt keinen Sicherheitsmechanismus, dass das sofort abschaltet, wenn du den Deckel aufmachst, würdest du ja nicht sehen, dass das Ding an ist. Ne? Und deswegen verbauen die dann zusätzlich sichtbare LEDs, damit du quasi siehst, dass das Gerät eingeschaltet ist. Okay. Das erklärt ein Hersteller, der ordentlich ist. Wenn der normale violett leuchtende LEDs dazu verbaut und nicht sagt, dass das dafür ist, dass du siehst, dass das Ding an ist, dann wäre ich schon wieder echt skeptisch. Sag ich dir ganz ehrlich. Ja, also
jetzt für den geneigten Endverbraucher. Jetzt ist die Produktvielfalt ja mega groß geworden da draußen. Vom UV-Reiniger für den Mülleimer, ja, der mit Sicherheit auch seine Freunde finden wird.
Mein absoluter Favorit.
Ja, der funktioniert, wenn es echte UV-Dinger ist, leuchtend sind, funktioniert das, und zwar richtig gut.
Ja.
Der Mülleimer stinkt deutlich, deutlich weniger.
Das ist ein,
man wird es nicht glauben.
Ja. Ja. Ich wollte nur die Range kurz beschreiben. Also Mülleimer.
Aber das haben wir vor ein paar Jahren mal ausprobiert mit einer Aquarium-UV-sterilisierter Lampe und einem Mülleimer. Kann man also. Aber
gut. Okay.
Heiko, du wolltest.
Ja, genau. Viel Produkt da draußen, vom Mülleimer, Sterilisator über Aquarium, Pumpen, Geschichten bis hin zu Eingabestiften für Tablets, die vermeintlich auch diese Funktion haben, die natürlich irgendeine Angabe, eine UVC-Nanometer-Angabe mit drauf haben, ist das das Einzige, woran der Endverbraucher feststellen kann, wenn es kein Fake-Aufdruck ist, wie funktionell und wie brauchbar das Produkt ist? Eigentlich schon, oder? Du hast ja kein Proof of Concept.
An sich schon. Also es gibt, allerdings habe ich da leider keinen Kauflink für gefunden, aber die Sachen gibt es, die kann man irgendwie käuflich erwerben, weil es gibt die für Piercing-Studios, die mit UVC ihr Besteck desinfizieren, zum Beispiel Tattoo-Studios, auch käuflich zu erwerben. Solche Teststreifen, die ich mit in die UVC-Box legen kann, die sich durch das UVC-Licht verfärben,
okay,
wenn es denn echtes UVC-Licht ist. Und nur wenn sich dieser Streifen ordentlich verfärbt hat, kann man auch sicher sein, dass die Desinfektion erfolgreich war.
Okay.
Was man schon mal sagen kann, dieser Prozess der Desinfektion, der funktioniert nicht in Sekunden. In 5 Sekunden funktioniert das nicht. Das braucht Minuten.
Ja, okay. Ne?
Üblicherweise, also unter 180 Sekunden keine Wirkung. Das kann man schon mal ganz pauschal.
3 Minuten ist so, ist ja easy.
Das ist ja echt. Ne? Optimal wird so ab 5 Minuten. Alles, was darüber hinausgeht, streiten sich dann auch schon wieder, weil es da zu wenig Forschungsergebnisse gibt, ob es denn noch eine weitere Wirkung hat, wenn es über 5 Minuten hinausgeht. Das kann dann keiner mehr so wirklich sagen.
Habe ich denn eine Hitzeentwicklung durch diese UVC-LEDs?
Wenn du dir das auf deine Haut leuchtest, definitiv. Mhm. Aber die LED selber hat natürlich auch eine gewisse Hitzeentwicklung, aber das ist natürlich nicht irgendwo in einem Bereich, wo du das als Endkunde selber irgendwo messen kannst, weil dafür baut der Hersteller das Ganze ja so, dass die LED nicht kaputt geht. Die muss ja ihre 100.000 Stunden irgendwie erfüllen, und das kann die natürlich nur, wenn die entsprechend gekühlt wird durch einen Alukühlkörper, der da drunter sitzt oder ähnliches. Also das heißt, das ist nicht in dem Bereich, wo du das feststellen kannst. Das ist ähnlich wie eine normale LED-Lampe, die auch eine Hitze entwickelt, aber die ja lange nicht so groß ist, dass die sich großartig bemerkbar macht, wenn du die Lampe jetzt nicht 10 Stunden am Stück leuchten hast, die dann wärmer wird quasi.
Also jetzt nicht vergleichbar wie mit einer Halogenlampe oder ähnlichem.
Dass die selber keine Hitze entwickelt.
Okay, aber du sagst, habe ich das richtig verstanden, dass wenn die LED auf die Haut scheinen ließe, würde man wie so eine Art
Wärmestrahlung mitbekommen. Wenn du dich direkt dem Ganzen auf der Haut quasi auslebst, merkst du an der Oberhaut eine gewisse wie verbrannt ist das tatsächlich?
So ein Sonnenbrand kann man sehen, ja.
Richtig. Und das liegt daran, dass die UVC-Strahlung wirklich nur in diese Oberhaut auch eindringt. Die dringt nicht viel tiefer ein. Ja, verursacht aber schon da halt starke Erbgutschäden, sodass sich die Haut nicht mehr regenerieren kann. Und das ist, ja.
Hört sich so an, als hättest du schon ein bisschen Tests nach dir
vollzogen. Nein.
Marian hat sein Sonnenstudio-Pass gequittet und regt sich nur noch in so einen UV-Röster.
Genau. Früher mit 12 hat man mit Feuerzeugen rumgezündelt, der Marian testet mit UVC-LEDs rum, jawohl.
Ja.
So ändern sich die Zeiten. Also,
dankenswerterweise musste ich das nicht selber machen, sondern das hat schon der Vater meiner damaligen Freundin mit der Aquariumleuchte erledigt und hielt dann so die Hand hin und riech mal, das riecht richtig verbrannt.
Das macht nichts, ich wollte keine Kinder mehr.
Ja, der Nebeneffekt von diesen UVC-Neon-Röhren ist übrigens auch noch, dass die nebenbei auch noch Ozon produzieren. Das heißt also, wenn man sich jetzt so eine UVC-Neon-Röhre in den Raum hängt, indem man sich natürlich nicht aufhält, während die leuchtet, um den Raum zu desinfizieren, und das funktioniert tatsächlich, kannst du so ein Ding in den Raum hängen, die einschalten für eine Stunde, geht natürlich kein Tier, kein Mensch in diesen Raum, während die da leuchtet, produziert die auch noch Ozon. Und das merkt man dann, wenn man reingeht. Ozon kann man wahrnehmen.
Stinkt.
Geruchstechnisch. Ja.
Ozon? Was ist Ozon?
O3. 3 Sauerstoff.
O3.
Physik, 7. Klasse.
Ja, Chemie. Hat er?
Chemie, scheiße. Nein. Doppelt gefällt.
Lukas, wann läuft deine Probezeit ab?
Diesen Monat, Heiko. Okay. Überlegst dir genau.
We will talk about this. Aber die Frage, die mich umtreibt, wenn das bei der ganzen Geschichte ist, der Use Case, also dass das natürlich mit der Angst und mit der Thematik der Corona-Krise gespielt wird, ist klar. Aber ich bin jetzt hier beim Recherchieren und mich schlau machen immer wieder drüber gefallen, dass ja vornehmlich Bakterien damit getötet werden.
Richtig.
Was ist denn mit dem gemeinen Virus?
Das Erbgut des Virus wird geschädigt. Das ist klar. Aber dass das Virus in dem Sinne wirklich getötet wird, kann man eigentlich nicht sagen, sondern es ist eigentlich viel eher, es kann sich nicht mehr reproduzieren.
Theoretisch.
Ja, genau. Da fehlen natürlich noch Forschungsergebnisse, ja. Aber das ist das, was man quasi aus der Wirkungsweise resultierend feststellen kann. Aber das ist ja sowieso so. Wenn wir unsere Smartphones angucken, ist ja nicht das Virus das Problem auf unseren Smartphones, sondern die Keime, ne?
Ja, aber das war doch schon immer so, auch vor Corona.
Ja, das ist ja nichts Neues.
Ja, klar. Aber deswegen ist das Produkt als solches, klar wird es jetzt durch Corona befeuert und das entwickelt sich schneller, als der Markt erwartet, würde ich jetzt mal sagen. Aber deswegen ist das tatsächlich so, dass sich da ja einige Hersteller schon länger mit der Thematik beschäftigen, solche Smartphone-Boxes quasi anzubieten und zu bauen, dass das jetzt natürlich eine Beflügelung bekommen hat durch den Virus, klar. Nur diese Thematik, hey, lass uns doch mal eine Desinfektionsbox fürs Handy bauen, die schwebt ja schon lange im Hintergrund rum. Allerdings hat das selber auch nicht.
Desinfektionsgeschichte.
Bis du halt wieder drauf rumsapperst.
Ja, genau. Ja, richtig. In dem Moment, wo du das wieder anfasst, die ans Ohr hältst, ist das Thema natürlich wieder durch. Da hast du den Keim wieder drauf.
Du gefragt bist, ne? Oder Maske und dann dein Handy gezückt hast und bitte halten, stopp, den Knopf gedrückt hast und dann wieder dein Handy anpackst,
dann ist rum.
Das heißt, du brauchst eigentlich die ganzheitliche Lösung. So eine schicke UV-Box, die sterilisiert, bringt dir gar nichts, wenn du mit deinen dreckigen Griffeln das danach wieder aus der Box rausholst.
Richtig. Also Hände waschen haben wir jetzt ja hoffentlich alle gelernt, spätestens auch nach dem Video von Deichkind seinerzeit, wie sie in 3 Minuten erklärt haben, wie man sich die Hände richtig wäscht, dass Hände waschen das A und O ist, ne?
Wenn du das sagst,
wisst ihr, was mir so ein bisschen übel aufstößt bei der ganzen Geschichte? Oder sagen wir mal so, ein Dorn in meinem inneren entzündeten Auge ist.
Hau raus.
Die Tatsache, dass wir das erste Mal ein Gadget in den Enduser in die Hand drücken, welches echt gefährlich sein kann.
Ja, wenn der Hersteller nicht auf die Sachen, also ich sag dir ganz ehrlich, eine Box, die sich nicht abschaltet, wenn du den Deckel aufmachst, kann ich nicht empfehlen. Und aus dem einfachen Grund haben wir auch noch keine wirkliche Kaufempfehlung, die wir irgendwie aussprechen können, wo wir sagen können, hey, das ist ja jetzt die Box, die du kaufen kannst, User XYZ, weil es einfach so frisch ist, dieses ganze Thema, dass es noch keine wirkliche Box gibt, die man jetzt sagen kann, ey, die kann man uneingeschränkt empfehlen.
Ja, weil auf der einen Seite hast du nämlich als End-User den Wunsch, etwas keimarm zu machen oder vor Viren irgendwie virenarm zu machen oder Keime abzutöten etc. Auf der anderen Seite werden dir Sachen angeboten, die a, entweder funktionieren, b, die entweder nicht funktionieren, teilweise funktionieren, die sich manchmal abschalten, manche nicht, die gefährlich sein können, du hast auf der einen Seite einen Wunsch und hast auf der anderen Seite so viele Parameter, die schiefgehen können.
Das ist Spiel mit der Angst, Belkan. Das Spiel mit der Angst der Industrie.
Ja.
Und da ist natürlich also die Krise ein gefundenes Fressen für.
Ja, du no siehst risk, es doch no schon, fun. Schon alleine, wenn du mal bei eBay nach UV-Desinfektionslampe suchst, wie viele Angebote von Disco Lampen du findest, also wirklich Disco-Lichtern, die dann irgendein Foto dabei haben, dass das angeblich eine UV-Lampe ist, die Keime tötet. Wo du aber nur alleine, wenn du schon dir die Bilder anguckst, siehst, okay, warte mal, wieso hat eine UV-Lampe, die angeblich Keime tötet, einen DMX-Anschluss? DMX ist
damit
dieses...
Damit es besser bringt, Junge.
DMX ist dieses Protokoll für Disco-Lichter, damit man die steuern kann über eine zentrale Steuerung. Ja, das ist dann schon leicht bedenklich, definitiv. Also
zweckentfremdet irgendwie, ne?
Ja. Also es gibt da einen netten Engländer, der auf YouTube eigentlich so Elektronik-Zerlege-Videos macht, nennt sich BigClive.com, der Typ. Und der ist auch schon länger, macht er schon mal Videos hin und wieder über Ionisierer, ne, diese Luftionisierer, die Ozon herstellen, für den Raum Staub zu fangen, und auch halt über diese UVC-Neonröhren und so weiter hat er schon verschiedene Videos gemacht, und er hatte das Thema auch vor kurzem dann nochmal aufgegriffen, hat bei eBay verschiedene von diesen Lampen bestellt und angebliche LED-UV-Lampen und so weiter, und er hat auch nur gesagt, also das ist alles fake. Und das Beste war dann in einem Video, wo er dann den Händler angeschrieben hat und meinte, ey, das ist keine echte UVC-Lampe hier, die tötet keine Keime, das ist ein Disco-Neon-Licht. Und wo dann der Verkäufer Mary aus China zurückschrieb, wieso, leuchtet die nicht violett?
Wow.
Okay, that's right.
Ja, das so ist es passiert. Also es ist halt echt ein Haifischbecken, ne? Und er ist zum Beispiel so ganz klar der Meinung, ey Leute, wenn ihr ein echtes UVC-Desinfektionslicht haben wollt, dann kauft definitiv so eine UVC-Neonröhre und nicht irgendein LED-Licht.
Da habe ich auch noch eine Frage zu diesen Neonröhren mit UVC.
Ja.
Das ist ja so, ich stelle mir die so ein bisschen vor wie eine Energiesparlampe in lang.
Ja, sieht so ähnlich aus, ja.
Was ist, wenn die mir hinfällt? Und zerbricht. Ist das denn auch so giftig?
Scheiße. Ja, weil da natürlich Quecksilberdampf drin ist. Also das ist
Ey Leute, ja, das ist echt so nice. Ein Thema, das teilweise.
Wir geben auf jeden Fall keine Kaufempfehlung
also
heute.
Ich fange an irgendwie, no risk, no fun, sagst du ja normalerweise in Bezug dazu hier, naja, wie soll ich das erklären? Das ist ganz schwer. Also du hast auf der einen Seite wirklich, ich finde das gar nicht so schlimm, dass Bakterien da sind mittlerweile, wenn man die ganzen anderen Gefahren sich mal zusammen addiert, ne?
Also, da spricht der Compliance-Captain aus dir, Wilka.
Man muss doch mal abwägen, was ist denn eigentlich schädlicher, die Bakterien, weil man sich die Hände nach dem Aarmachen nicht gewaschen hat, oder?
Richtig. Da ist wieder mit der Angst, ja.
Ja, genau. Ich sag nur, die Idioten, die sich dieses Hydrochloroxin-MMS-Zeug reinziehen, um ihre komplette Darmflora, die ja nun mal auch aus Bakterien besteht, abzutöten und sich dann wundern, warum sie erbärmlich krepieren. Okay. Ne? Also es ist
inneren und äußeren Anwendung.
Genau. Nein, unser lieber menschlicher Körper braucht auch gewisse Bakterien, um zu leben und zu überleben. Leute, vergesst das
nicht. Weil ich die Grundidee ja eigentlich ganz nice finde. Ne? Du hast ein Handy ist ja halt wirklich so ein also nach einem Keyboard und einer Klobrille, glaube ich, ein Umschlagplatz für fiese
also, Bakterien. Also das ist ja wirklich so, dass die Tastatur ganz oben steht von den Bakterienzahlen. Die ist ja quasi das bekeimteste Gerät überhaupt, mit dem wir so rumhantieren. Danach kommt das Handy und dann kommt nach lange nichts die Klobrille. Also die Klobrillen sind häufig 10-mal sauberer und mit weniger Keimen versehen als unsere Tastaturen.
Das ist sehr bedenklich. Das ist tatsächlich so. Ich habe das auch schon mal.
Aber gehört. Auch das ist ja keine Breaking News. Das sind Themen, da reden wir seit 2012 drüber, dass das hart bekannt ist. Was jetzt natürlich
ein ganz neuer Drive bekommen hat. So eine Nummer mit dem Toast-Test, Heiko.
Du bist ganz schlecht zu verstehen gerade. Ich hoffe, deine Spur läuft weiter. Zum Not schneiden
wir da ein bisschen. Ja, das läuft. Nein, also hier läuft sauber. Jungs, auch wenn ihr mich nicht gut versteht, keine Ahnung, was da gerade los ist. Ich kann es nicht ändern.
Okay. Ich denke, dein Mikro hat zu viel UVC
abbekommen.
Richtig.
Ozon.
Oder Ozon. Ah. Ja, aber anknüpfend daran vielleicht ganz kurz. Fun Fact und Real Talk. Ich bin heute das erste Mal von einem Kunden, der eine größere Apple-Kette in Österreich betreibt, gefragt worden, welche Kaufempfehlung ich denn für so einen UVC-Backofen aussprechen würde. Und hell, ich habe 40 Angebote und kann nichts empfehlen, weil alles schwierig ist.
Ja. Keine Erfahrungswerte.
Ja, und es ist auch super, super schwer nachzuvollziehen, was denn wirklich funktioniert im Moment und was nicht. Das ist ja einfach das Problem. Du hast nicht wirklich eine gute Möglichkeit, das zu kontrollieren.
Ich würde sagen, Belka macht aber jetzt nur noch Zeichensprache, Pull für die Zuhörer, lustig für uns. Aber man versteht ihn über Skype leider nicht. Wie gesagt, ich hoffe, dass es auf der Spur alles richtig läuft, wovon ich ausgehe. Ist jetzt ein bisschen schwierig, aber ich greife einfach das nächste Thema an, was reinpassen könnte. Denn man kann ja das Handy und das Smartphone, Tablet, whatever, nicht nur mit UVC bakteriell reinigen oder antibakteriell präparieren, sondern diese Krise oder die Corona-Thematik hat natürlich auch in dem Bereich von Sprays und auftragbaren Gels und Versiegelungen für die Devices gesorgt, dass ja gefühlte 1000 Hersteller sich auf den Plan gerufen fühlen, Seifenwasser als antibakterielles Reinigungsmittel zu verkaufen oder auch mehr. Und die Bandbreite der angebotenen Produkte geht von Seifenwasser in einem Sprayspender bis hin zu einem ja bisschen dickflüssigen Gel, was dann auch über Tage eine antibakterielle inklusive Covid saß, hast du nicht gesehen, Schutzversiegelung bietet. Schwierig zu bewerten. Ich habe bis jetzt nur von diesen vielen, vielen Herstellern, die an uns rangetreten sind, nur einen gehabt, der auch einen Laborbericht mitgeliefert hat. Mhm. Was ich höchst interessant fand. Ein zertifizierter Laborbericht. Carsten, ich sehe deine Gestik und deine Mimik. Ich sage nicht, welcher Hersteller es ist. Gar kein Problem. Wir können das nicht testen. Aber wie seht ihr das denn mit diesen aufbringbaren Geschichten? Und welcome back, Marian.
Schwierig.
Nein, ist ich glaube, wir reden jetzt mal gerade um den Marian drumrum, weil irgendwie mag Skype Recklinghausen gerade nicht. Irgendeine tiefe Animosität ist dabei. Ja, aber also ich tue mich da auch schwer mit einer Aussage. Also ich habe hier diverse Reinigungsmittel. Das eine habe ich heute mal nachgeguckt, ist glaube ich jetzt, haben sie mir vor 8 Jahren auf den Tisch gelegt. Monitorreinigungskit mit Nanotechnologie und hast du nicht gesehen. Ganz offensichtlich war bei mir die Notwendigkeit nie groß genug, das wirklich zu nutzen. Und jetzt kommt natürlich der große Hype, jetzt kommt der Chinese Virus und alle Leute stehen auf den Hinterfüßen.
Ja, scheinbar. Es sprießt wie Unkraut aus dem Boden gerade, das ganze Zeug. Und es ist extrem schwer, glaube ich, wenn du als Endkonsument Produkte angeboten kriegst online, nehmen wir mal Amazon wieder als Beispiel, da das Richtige zu wählen. Es ist auch
ein Meme. Vor allem du kannst von dem Otto Normalverbraucher, glaube ich, nicht erwarten, dass er so ein Know-how hat wie zum Beispiel unser Marian, der sich in der Materie einfach ein bisschen besser auskennt. Wenn du da überflutet wirst mit Informationen, dich aber irgendwohin schützen möchtest und da sauber unterwegs sein möchtest, dann ist das doch ein Fass ohne Boden. Ja, also
sind dafür schwierig, eigentlich marktüberwachende Behörden zuständig? Fragezeichen?
Amazon ist da ziemlich gut dabei, also generell im Vorfeld schon mal gewisse Themen auszusortieren, Unbedenklichkeitszertifikate, etc. Und natürlich sollte es da auch marktüberwachende Behörden geben, da gebe ich dir recht. Aber was ist denn die richtige Behörde für das Produkt?
Für das Produkt, ob es im Grunde tatsächlich desinfiziert und nicht?
Ob es die Leistung erbringt und umgekehrt natürlich auch, ob es irgendwelche anderen negativen Einflüsse vielleicht auf deine Gesundheit hat.
Ja, das müsste diese Behörde, das müsste die das müsste die Bezirksregierung sein, nicht die Bundesnetzagentur. Die Bezirksregierung,
Bezirksregierung
okay. Regeln solche
das
Dinge,
ist,
indem sie halt diese Ware aus dem Regal nimmt. Ich bin mir nicht sicher, ob die online so tätig sind, aber halt aus den Regalen werden die genommen. Und die werden einem Wirkungstest bei einem akkreditierten Prüflabor nochmal unter den Test gezogen. Und dann wird dann halt bestimmt, ob der Wirkungsgrad, der da marketingmäßig auch angepriesen wird, auch eingehalten wird.
Und ich glaube, genau da haben wir den weichen Punkt in der Thematik, weil es erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an die Abmahnanwälte. Was ist denn abmahnbar? Eine falsche Bezeichnung. Das heißt, wenn man jetzt als Anbieter, und wir haben ja festgestellt, der normale Endnutzer ist ein armes Schaf mit wenig Ahnung, Wie muss das Ding bezeichnet werden? Was für Schlagworte dürfen genutzt werden? Welche auf gar keinen Fall? Und ab wann ist es abmahnfähig? Wenn da nur drauf steht, entfernt Keime, ist es wahrscheinlich ein sehr, sehr weitgreifender Bereich, der auch nicht hart sanktioniert werden kann.
Ja, aber da muss, ja,
muss er nur einen von 5 Millionen Keimen
erwischen. Das Sicherheitsgesetz muss ja da auch definiert werden, in welchem Wirkungsgrad der diese Desinfektion oder die Entkeimung oder die Keimarmmachung stattfindet.
Ja, ja, aber das weiß das Ordnungsamt, aber das weiß Marion Huber nicht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du auf so eine schicke Formulierung reinfällst, ist halt immer
aktuell
noch hoch.
Aktuell, ja, absolut. Das ist ja, wird ja auch ungefiltert angeboten aktuell.
Ja klar, ja. Weil die Bezirksregierung kommt ja auch immer erst im Nachhinein ins Spiel. Das heißt also, erst bietet der Verkäufer das Ganze an, verkauft das Ganze, ne? Und erst im Nachhinein kommt die Bezirksregierung, wenn es schon im Handel ist, und prüft das Produkt. Die ist ja nicht vorher aktiv. Das ist ja genau der Punkt. Aber wenn du damit wirbst, dass Keime abgetötet werden, dann muss das Ding auch Keime abtöten.
Ja, aber wie viele? Da langt ja einer, ein kleiner Keim.
Nein, nee. Alle Produkte, die mit UVC-Licht werben, und das ist auch labortechnisch nachweisbar, die werben auch alle damit, töten 99,9% der Keime ab. Punkt. So, dementsprechend werben sie auch damit. Und dann muss da auch echtes UVC-Licht mit Wellenlänge 275 Nanometer ungefähr rauskommen, damit das passiert. Punkt. Na? Kommt es da nicht raus?
Haben wir den Ferien im Ansatz gefunden? Ich glaube, wir waren nicht mehr bei UVC-Licht, sondern eher bei flüssigen Präparaten gerade.
Ach so, ja. Aber bei den flüssigen Präparaten ist es ja ähnlich. War da gerade dann etwas verstört. Aber bei den flüssigen Präparaten ist es ja ähnlich. Da wird ja auch mit einer 99-prozentigen Wirkung gesprochen, und da muss es auch wirklich diese Wirkung haben. Reiner Alkohol. Ne? Schöne Grüße übrigens an Rainer.
Guten Rainer.
Wer ist da Rainer? Sehr, sehr gut.
ja. Oh, und da war Marian schon wieder halbwegs weg. Schade.
Wer ist Rainer? Klärt mich auf, bitte.
Ich habe hier gerade eine UVC-Lampe bei Amazon aufgemacht, eine Teichlampe, und da steht tatsächlich Vorteile: wirksame Desinfektion über die gesamte Lebensdauer der Lampe, hohe Systemeffizienz, da kein überdimensioniertes Reinigungssystem erforderlich ist, bla bla bla, Anwendung, Abtötung oder Deaktivierung von Bakterien, Viren und anderen Kleinstorganismen. Luft- und Oberflächendesinfektion in Krankenhäusern etc. Also es wird schon angeführt. Und hier rede ich von Philips,
ja gut,
Kontaktlampe.
Philips sollte das ja auch können. Und
für 8 Euro.
8 Euro?
Für 8 Euro?
Ja, das also, ist aber eine Neonröhre.
Ja,
das
zum Einbau in deinem Aquariumsystem dann. Ne?
Das, wenn du bei Amazon nach UVC suchst, dann landest du immer bei irgendwelchen Teichlösungen, wie Marian ja eingangs schon angedeutet hat.
Ja, zuerst um die Ecke. Und in all den Dokumentationen und Berichten, die ich mir angeguckt habe, war ja auch immer das Element Wasser sehr in den Vordergrund gestellt, dass sich das extrem gut dazu eignet, sich entkeimen und reinigen zu lassen oder Keim- und Viren frei machen zu lassen. Ist halt immer noch die Frage, Wasser ist das eine, ein Smartphone ist das andere.
Ja, bei Wasser wirkt es halt, da ist es nachgewiesen, da ist es schon lange erprobt in Verbindung mit Wasser und Teich etc. pp. Mit Oberflächen wird es schon in Krankenhäusern längere Zeit eingesetzt. Dort wird schon quasi Räume desinfiziert, wenn keiner drin ist damit. Also auch das funktioniert, ist eine gewisse Nachweis da. Nur das sind halt alles diese Quecksilberröhren. Ne? Also es sind alles diese Leuchtstoffröhren, wie sie Carsten da auch gefunden hat, die auch gar nicht so teuer sind. Mit 8 Euro gibt's da sowas schon. Aber das ist alles noch keine LED-Technik. Die LED-Technik steht noch ziemlich im Anfang. Und das, obwohl man 2007, 2008 angefangen hat zu forschen über diese Einsatz der UVC-LEDs. Trotzdem stehen wir 10 Jahre später immer noch ziemlich am Anfang.
Ja, weil es keinen Use Case dafür gab. So wie das alte Lied, solange sich das nur auf Teich- oder Aquariumstechnologie bezieht, gibt es keinen großen Anreiz, weitere Szenarien aufzumachen. Nochmal, also ich kann mich ja nicht ausnehmen. Ich habe dieses Nano-Reinigungsding seit 8, 9, 10 Jahren hier in der Schublade schon dreimal mit mir umgezogen. Ich habe von dem Stoff immer noch Zeug da. Also ganz offensichtlich war es mir jetzt in den letzten Jahren nicht so extrem notwendig. Naja, ich hab meistens Glasreiniger benutzt, wenn ich ehrlich bin.
Aber, der übrigens auch sehr gut keimtötend wirkt, soll man nicht unterschätzen. Allerdings würde ich bezweifeln, dass dieses Nano-Reinigungszeug, wenn das schon so lange in deiner Schublade liegt, immer noch wirkungsvoll ist, weil das ist nämlich auch so ein Ding, auch so ein Glasreiniger, der verliert über ein paar Jahre Lagerung
seine Glas macht Wirkung. Immer noch sauber. Also das schon, aber der hat auch, glaube ich, nie den Anspruch erhoben, jetzt hier der Bakterienkiller zu sein, sondern da ging es eher um, ich lege eine Nanoschicht drauf und du hast dann den Lotus-Effekt auf deinem Monitor und irre sauber ist es. Also da hat sich ja noch keiner für Bakterien auf Displays interessiert.
Fürs gute Gewissen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit dem Thema in den letzten Jahren noch gar nicht beschäftigt. Ich bin da komplett jungfräulich unterwegs, deswegen finde ich die Info vom Marian ziemlich interessant momentan. Ich werde mich nachher auch mal schlau machen, was es da so gibt, aber ansonsten, ich denk wirklich, bei den ganzen Leuten da draußen ist das Thema jetzt auch erst in den letzten 2 bis 3 Monaten aufgeploppt. Und jetzt fangen die Leute halt an, sich zu interessieren dafür, sich zu informieren, und jetzt gibt's halt eine komplette chaotische Informationsflut da draußen.
Ja, es wird aber ja auch schon gekauft, dass es kracht, ja. Und ja. Vermeintlich wird ganz viel gekauft, dass es kracht, wo es nicht kracht, irgendwie. Ja. Das ist, glaube ich, extrem schwer, da den gerade das richtige Produkt zu finden, beziehungsweise sich dafür zu entscheiden. Denn die richtigen Produkte gibt es ja, und es sind nicht alle schlecht. Aber wie bei Maskenqualität in der Vergangenheit, haben wir auch da natürlich eine Abstufung von Good, Better, Best oder Mogelpackung bis hin zu funktioniert.
Ja. Ja, ich denke auch hier, haben es dann die Leute ein bisschen wie das Toilettenpapier, um in der Sorge, dass sie keine UVC-LEDs mehr abbekommen. Deswegen lieber mal kaufen, bevor sie sich informieren. Also kann ich mir schon gut vorstellen. Doch.
Und jetzt mal eine ganz ketzerische Frage. Ist UVC Lichtbelichtung deutlich geiler als ein Sakrotantuch?
Ja, schon. Wenn du jetzt ein Gadget hast, was du desinfizieren möchtest mit ultra vielen Rillen und noch ein Hörer in Sieb und hast du nicht gesehen, da ist UVC schon durchdringender und gründlicher als
so ein Tastaturtuch. Aber meine Tastatur kriege ich trotzdem nur schwierig in so eine Box.
Ja, da musst du vorher erstmal die 3 Rebeck-Semmeln unter der Leertaste vorbringen.
Ja, aber das ist ja schon der nächste Punkt. Also Handy lasse ich mir noch eingehen, dass da eine Box um die Ecke kommt, wo mein Handy reinpasst. Bei der Tastatur wird's schwer. Und wenn ich all meine Türklinken erst abmontiere und dann desinfiziere, dann weiß ich nicht mehr, was ich sonst mit dem Tag machen kann.
Da würde ich, glaube ich, sogar zu einem Sakrotantuch dann nochmal tendieren.
Also wir resümieren, glatte Oberflächen taugt das Sakrotan und ja, alles Feingliedrigere will dann eher bestrahlt werden.
Das kann man sich so als Faustregel, kann man sich das? Ja.
Gut. Das spiegelt auch so ein bisschen die Requests. Wir machen ja viel Zubehör für Mobile Devices und natürlich kommt der Healthcare-Sektor auch immer mehr in die Richtung, dass Digitalisierung stattfindet. Sei es Richtung Patienten-Entertainment oder auch zur Visite und Dokumentation der Patientendaten. Und die Frage, die uns immer wieder von diversen Einrichtungen gestellt wird, ist, welches Case ist denn am besten zu desinfizieren? Oder welches, was eignet sich am besten? Da wird's dann wirklich schwer. Wie Belkan schon richtig dargestellt hat, je strukturierter die Oberfläche, umso schwieriger kannst du natürlich abwischen und mit der normalen Oberflächendesinfektion arbeiten. Da machen dann solche UVC-Themen mit Sicherheit Sinn. Es ist aber auch da höchst interessant zu sehen, wie dann Langzeittests ausfallen. Denn nicht jedes Desinfektions- und Reinigungsmittel ist gleich zusammengesetzt. Wie schaut denn so ein Rugged Case, was das iPad vom Chefarzt schützt, nach 100 Tagen 3-mal desinfizieren am Tag aus?
Ganz genau.
Habe ich dann schwarzen Schleim ums iPad oder ums Tablet? Oder habe ich ja dann eine offenporige Geschichte, wo vorher alles ganz close war. Also ich kann schon verstehen, dass das Interesse Richtung UVC gerade in dem Bereich auch, in dem wirklich professionellen Bereich, ganz, ganz groß ist. Für den Privatanwender, I don't know.
Ja, deswegen werden ja gerade im Krankenhausbereich etc. werden ja schon länger tatsächlich die relativ großen UVC-Kisten auch eingesetzt. Also die haben ja deutlich größere UVC-Sterilisationsgeräte. Kann man, wenn man mal bei eBay danach sucht, da findet man so ein paar, nicht bei eBay, Entschuldigung, bei YouTube.
Die professionellen Produkte bei eBay. Für die Uni Tübingen.
Bei YouTube so ein paar Videos darüber, wo dann halt auch wirklich mal einer so ein professionelles Gerät zeigt. Und was da reinpasst, und da kannst du 10 iPads reinlegen zum Desinfizieren, weil das echt groß genug ist. Aber
das sind wir wieder im Industriesektor.
Genau, richtig. Solche Dinger, die kosten mal mehrere 10.000 Euro, die kauft niemand von uns. Ne? Wir hatten aber das ganze Thema, und warum wir das weiten. Wir hatten das jetzt schon seit 2 Wochen eigentlich auf der Uhr und haben das dann jetzt heute endgültig mal auf die Agenda gesetzt, weil nämlich der Anbieter 1&1 seit Anfang der Woche zu jedem verkauften Handy mit Handyvertrag so eine UVC-Box for free dazu gibt. Und das war jetzt der endgültige Anlass, das Thema jetzt auf die Agenda zu setzen, um euch da ein bisschen auch zu informieren, ey, was geht denn da eigentlich gerade ab da draußen?
Jetzt halt mir mal kurz den Sprechsteigbügel dazu oder den Themensteigbügel. Ich habe auf der 1&1-Seite, entweder bin ich zu blöd oder ich habe es nicht gesehen, aber ich habe keine Abbildung und keine Produktbeschreibung von dieser gratis UV-Box gefunden.
Ja, genau das ist das, was mich auch so ein bisschen irritiert. Warum da von der gratis UV-Box nicht irgendwie großartig viel, es entfernt bis zu 99% aller Bakterien und Keime, bietet induktives Laden und viel mehr steht da aber nicht. Was schon mal ganz gut ist, ist 10 Minuten Dauer. Was mich ein bisschen fraglich werden lässt, ist die Wellenlänge mit 254 Nanometer. Die meisten UVC-LEDs, die ich so kenne, arbeiten im Bereich von 275 Nanometer. Und die meisten Quecksilberröhren, UVC, die arbeiten im Bereich von 254 Nanometer. Und das ist das, was mich so ein bisschen verwundert, ist, warum werben die hier mit einer Wellenlänge, die eigentlich nicht von UVC-LEDs kommt, sondern von diesen Leuchtstoffröhren. Ist da keine UVC-LED verbaut, sondern ist da tatsächlich eine UVC-Leuchtstoffröhre verbaut.
Aber so sehe ich das. Also hier gibt es eine stilisierte Darstellung.
Ja, stilisiert, aber du hast kein Real Abbildung, ne?
Nein.
Genau.
Kostet original 60 Euro, jetzt für Umme dabei. Und so wie ich das Bild lese, hätte ich jetzt aber auch auf eine Röhre getippt, so wie das Licht da fällt. Ich habe sie eben in die Shownotes so gepackt.
Ja.
Ja, aber
und
das...
Sie schreiben ja auch nirgendwo das LED und... Ist jetzt LED geiler als Röhre?
Weiß ich nicht, kann ich jetzt so nicht sagen. Ich finde es aber schwierig, in so eine kleine Kiste eine Leuchtstoffröhre einzuarbeiten, sage ich dir ganz ehrlich.
Und du hast ja auch keine technischen Angaben zu der ganzen Geschichte. Also die belastbar sind. Und das ist das, was sie zeigen, ist. Das kann meine Tochter auch mit einem Pencil und eine Grafikgeschichte malen und dann da reinpacken. Das ist ja
auf dem iPad
belastbar. Und wenn ich mir jetzt die TU Berlin-Studie dazu ins Gedächtnis rufe, die ja ganz klar sagen, dass bei 245 Nanometer, wie Marian schon dargestellt hat, eigentlich der Impact am schwächsten ist. Von der Range, die bei 200 bis 280 Nanometer, Entschuldigung, geht, ist der das Tal der Wirkung, das Wirkungsgrad genau bei 245 Nanometer. Das ist schon schräg.
Ja, ist alles so eine Sache, ne? Und von der Seite her haben wir da wirklich gedacht, wir sind da in unserer Pflicht des Wissenschafts- und Satire-Podcasts Nummer 1 in Deutschland, euch da ordentlich mit unserem Halbwissen zu informieren.
Sehr schön gesagt, sehr schön gesagt.
Es ist wenigstens kein gefährliches Halbwissen, oder? Doch, es ist gefährlich, scheiße.
Es gibt kein ungefährliches Halbwissen in dieser Welt.
Zum Glück hat keiner von uns orangene Haare.
Ja, vielleicht fahre ich ja nächste Woche mal kurz nach Montabaur, das ist nicht so weit weg von mir, und frage einfach mal den Herr Davids oder Davids, wie er so schön hieß aus der Werbung.
Marcel Davids.
Genau, der Marcel.
Bester Mann.
Erklär mir das doch mal kurz mit den 245 Nanometern. Mal gucken, was rauskommt.
Ja. Willkommen bei 1 und 1.
Ja, ich bin Marcel Davids.
Ich finde es immer wieder verwirrend, wenn Unternehmen, egal ob das jetzt 1 und 1 oder wer auch immer ist, mit Dreingaben und On-Top-Geschichten, die das Leistungspaket, was eigentlich verkauft werden sollte, aufwerten sollen, wenn da Komponenten drin sind, die halt nicht namentlich genannt sind, beziehungsweise nicht nachvollziehbar ist, was ist denn dabei? Da kann ja alles dabei sein. Da kannst ja wahrscheinlich froh sein, wenn der Stecker sich nicht als Zündschnur entpuppt.
Was gar nicht so selten passiert.
Das wäre dann wieder ein Fall für die Bundesnetzagentur.
Ba-ba-bing.
Kommt drauf an, manchmal auch für die Bezirksregierung, je nachdem, wenn es eine Art Steckdosenleiste oder ähnliches ist, dann ist es die Bezirksregierung wieder.
Krasses Thema. Ihr merkt da draußen, das ist alles nicht so einfach zu bewerten. Wir werden aber in den nächsten Tagen und Wochen nicht müde sein oder müde werden, uns da durchzufroschen, es vielleicht ein bisschen besser bewerten zu können, um dann auch eine belastbare Kaufempfehlung oder
ein Fazit zu ziehen,
sagen, ja. Das macht Sinn, das macht keinen Sinn. Denn das Thema wird uns mit Sicherheit noch ein paar Monde umtreiben.
Mit Sicherheit. Und ich denke, wir werden berichten, sobald wir wirklich mal eine Box und eine Kaufempfehlung in den Händen halten, wo wir allesamt im guten Gewissen sagen können, ey Leute, das ist was, das geht, das kann man machen.
Das kann man machen, sagt der Hesse. Kann man mal machen.
Ja. Und wir freuen uns natürlich auch über Input und Fragen jeder Couleur. Bei Instagram, bei Facebook, direkt im Blog unter dem Artikel. Wenn ihr also da Input habt, Leute, die ihr dazu hört, bitte schreiben, unbedingt. Ja. Ist wichtig. Schreiben ist wichtig.
Vielleicht ist ja von unseren Zuhörern jemand dabei, der bei 1 und 1 arbeitet und die Box mitproduziert hat, mitentwickelt hat.
Ich weiß nicht, ob der richtige Ansprechpartner
ist. Ich glaube, die haben das zugekauft.
Nein, Heiko.
Never ever. Aber das wird jetzt auch nicht 1-1.
Muss
man ja auch fair sein, ne? Die haben ja auch nicht das angebotene Samsung Galaxy A51 selbst gemacht, ne? Das ist ja auch zugekauft.
Stammt nicht von 1-1. Ich dachte, 1-1 ist da im Monopol und hat das Handy rausgebracht. Sorry.
Naja, aber auf jeden Fall, lasst uns 1-1 loben dafür, dass sie den Puls der Zeit erkannt haben und da eine zeitnahe Lösung.
Überall auf jeden Fall schnell Marketing, in so einem Bundle.
Aus marketingtechnischer Sicht haben sie schnell und gut reagiert.
Ja, aber das ist halt wieder Marketing, ne? Also ja. Die Frage dahinter war dann, wie viel Druck hat der Produktmanager vom Marketing bekommen, macht das jetzt fertig, sodass das am Ende mit diesen Informationen so gelauncht wurde. Das ist natürlich die Fragestellung. Und liebe 1&1, wenn ihr unser Sponsor werden wollt, dann könnt ihr euch gerne mit uns in Verbindung setzen.
Ah, come on. Ich meine, sind wir sponsorfrei, wenn, dann haben wir nur Kooperation. Partner, weil wir sind nicht monetarisiert durch irgendjemanden, sondern nur durch uns. Ganz wichtig.
Nach der Aldi Süd-Nummer von letzter Woche dachte ich mir, muss ich den nochmal bringen. Also ich möchte jetzt auch diesen Sponsor-Gag irgendwie als Running-Gag etablieren. Irgendwie.
Meine Xiaomi Band 4 zeigt übrigens 48% Akku an.
Und du hast es noch nicht aufgeladen seit letzter Woche.
Dem 8. Mai habe ich das Ding nicht aufgeladen. Gut, ich bewege mich auch nicht so viel.
Wir schreiben den 19.
Das hat auch nicht so viel zu tun, weil ich mich nicht so viel bewege. Aber es guckt mir auf die Notifications an, Leute.
Und ich dachte schon.
Ab wann gilt die Aktion? Ab dem 28. Also nächste Woche, Leute. Xiaomi Band bei Aldi Süd. Und ja, ihr aus dem Norden müsst halt einfach runterkommen.
Mal wie, ganz wieder metamäßig Aldi Story. Friest es nicht eher zusammen? Aldi Nord, Aldi Süd sind doch eigentlich.
Das stimmt, das habe ich auch gehört.
Backend mittlerweile zusammengeschmolzen, ja, oder?
Sind sie.
Bin ich das falsch?
Sind sie schon. Also es gibt eine strategische Entscheidung, inwiefern das operativ schon durchgesetzt ist, weiß ich nicht.
Also es soll für die Zukunft weiterhin noch so eine operative Abgrenzung geben, gerade für Angebote und so weiter. Die soll es weiterhin tatsächlich geben, warum auch immer. Ich weiß nicht, was sie sich davon versprechen, aber tatsächlich ist das Backend-Geschäft schon verschmilzt. Und die IT hier in Mülheim, die sitzt ja in Mülheim an der Ruhr, nicht allzu weit weg vom schönen Recklinghausen, die ist da schon ganz fleißig dabei, das alles miteinander zu verschmelzen.
Ich hoffe halt bloß, dass sie sich für das Aldi Süd-Logo entscheiden.
Ja, ist schöner, ne?
Weil das denk ist ich auch. Deutlich schicker als das im Norden.
Danke, Carsten, ja, wollte ich auch gerade sagen.
Ja, da scheiden sich die Geister, ne?
Also immer das, was man kennt.
Da gibt es keine zwei Meinungen.
In Recklinghausen habt ihr nicht auch Aldi Süd?
Nein, wir sind Aldi Nord, aber die Grenze zu Aldi Süd ist sehr knapp. Die ist hier, die geht hier.
Ja, wir hier im verseuchten Heinzwerk haben Aldi Süd.
Genau, bei euch ist schon Aldi Süd, weil ihr quasi unterhalb der Grenze Mülheim liegt. Genau. Die Grenze geht ja hier so schräg über
Damit
Mülheim.
Damit kann ich Carstens Vorwurf leider nicht mehr stehen lassen, der früher immer gesagt hat, wie geht's dir da in Südschweden? Das geht jetzt so nicht mehr.
Wieso Aldi Süd, Südschweden, passt doch alles, was hast du überhaupt?
Ist aber wirklich nicht viel.
Aber das der Belkan und seine Zeitmaschine, Junge, jetzt.
Sagt der Mann, der am Weißwurst-Äquator hängen bleibt.
Ja. Ja.
Als Ex-Münchner darf ich das auch mal sagen. Ja, nice, Männers. Ich hatte schon Angst, dass Belkans Uhr die ganzen Prozente verloren hat seit den 1:50 Aufnahmezeit heute. Ja, das wäre ein bisschen schräg geworden. Aber Potzblitz, ja, wir sind bei fast 2 Stunden schon wieder. Und
ja. Was nun? Good job, Männers. Und das für einen Dienstagabend.
Und das machen wir nächste Woche wieder.
Ja. Mit wieder fundiertem Halbwissen. Nur für euch.
Genau. War schön mit euch.
Glaubt
Danke.
Uns oder glaubt uns nicht.
Ja, und in diesem Sinne, schönen Abend.
Schönen Abend.
Süße Träume.
Passt auf euch auf.
Ciao.
Bleibt gesund.
Auf Wiedersehen.
Tschüss, die Hand.
Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes für unser kleines Podcast-Projekt. Alle Links dazu und natürlich mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei Fairhouse24 für das Hosting unserer Webseite und unseres Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bensound.com für die Intro- und die Outro-Hintergrundmusik. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Verzeih.
Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.